Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht reingehen, gell? Der Siggi. Cowboy, 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 Schorle.
Cowboy, 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 Schorle. Abonniert den Kanal, oder?
Tobi, ja? Wir laufen wieder.
Endlich.
Ja?
Ja?
Wie geht's dir?
Ich bin topfit.
Dein Ernst?
Ja, Mann.
Du bist heute topfit.
Den ganzen Tag war ich total müde, jetzt bin ich topfit, weil ich mich sehr auf das Gespräch freue und das irgendwie so unser Gast schon eine gewisse Art Motivation versprüht.
Ja, das stimmt. Sagen. Ich wollte auch, ich sag's jetzt trotzdem, ich bin nicht so fit, ich hatte nämlich leichte Knieschmerzen, ohne jetzt jammern zu wollen. Ich habe irgendwie anscheinend eine Entzündung. Ich habe Dr. Google gefragt. Aber hey,
amputieren.
Lass mal meine Verletzungen weg. Ich glaube, von Verletzungen kann zum Beispiel der Gast vielleicht auch.
Oh ja.
Und zwar, ich stelle ihn kurz vor, ist heute hier Andi Rögner von Mein Gym. Hab ich gut gesagt, ne?
Hast du sehr gut gesagt?
Sehr gut.
Gute.
Besser hätte ich mich nicht vorstellen können.
Siehst du? Wir, oder ich besser gesagt, versuchen hier immer bei uns im Podcast, die Leute, die bei uns sind, so ein bisschen...
Jetzt bin ich gespannt.
...zu introducen, ja? Oder was wir so wissen. Also wie gesagt, Stichwort ist ja schon gefallen, Mein Gym, das ist quasi dein... Ich will jetzt gar nicht nur sagen, nur Gym, du kannst ja gleich nochmal genau darauf eingehen, aber es ist tatsächlich mehr als nur ein Gym. Weil Gym ist ja eigentlich eher so, bezeichnet man ja auch ein Fitnessstudio, ne? Gym, sagt man dazu.
Gym kann man, also so international, sag ich mal, ist ein Gym...
Eine
Trainingsstätte, genau.
Genau, da, wo Gym du heißt eigentlich,
wo du fit wirst.
Turnhalle, ne? Sogar.
Turnhalle, also was, genau. Also Gymnasium, also Gym. Gymnastics, okay. Ja.
Wir werden gleich genau erfahren, was für ein Gym das ist. Plus, ich weiß, dass du Thai-Boxer bist, sagt man so auch,
genau.
Ne?
Ich war Thai-Boxer, bin Thai-Boxer. Ich war professioneller Thai-Boxer, ja. Und bin jetzt Thai-Box-Rentner sozusagen.
Aber Trainer, auch, ne?
Trainer, genau.
Ja. Ja. Und was weiß ich noch? Ich glaube, das ist schon. Wir werden, genau, also, du warst kurz. Auch, ja.
Ja, was?
Er war auch in Thailand, das habe ich mitbekommen.
Ich habe in Thailand gelebt, genau.
Ja,
sehr lange, ja. Also, man wird immer älter, deswegen wird dieser Zeitabschnitt immer kürzer.
Okay.
Als ich jung war, war er sehr lang, weil das waren fünf, sechs Jahre, habe ich da gelebt.
Ja, das ist schon lang, finde ich. Also für
ja, aber umso geht, älter du wirst, umso kleiner wird dieser Abschnitt im Leben irgendwie so, gell?
Ja, das stimmt. Ja. Genau, das wusste ich noch. Und was wolltest du sagen, Tobi?
Du warst Weltmeister.
Ich war Weltmeister, ja. Wobei ich.
Das Tobi sogar besser informiert heute.
Wobei ich so ein. Ja, Weltmeister war ich. Aber es gibt beim Thai-Boxen sehr viele Verbände. Da gibt es andere Sachen, die ich gewonnen habe, wo ich eigentlich für mich persönlich so mehr stolz drauf bin.
Da kommen wir gleich drauf. Genau. Ich wollte es nur nicht unterschlagen jetzt bei der Vorstellung.
Ja.
Weil es macht doch was her.
Schande auf mein Haupt.
Ja.
Also, die Information.
Also ich muss ihn jetzt mal in Schutz nehmen, weil. Das ist so ein bisschen unser Konzept. Also bei manchen wissen wir ja, wer hier ist, und bei manchen wissen wir, warum er hier ist. Aber wir wollen auch nicht unbedingt zu sehr uns im Vorfeld informieren, weil wir nämlich im Gespräch rausfinden wollen, was eigentlich dahinter steckt. Und dementsprechend ist es bei dir auch der Fall. Und dann sage ich mal so, hast du nochmal Glück gehabt, Steve?
Das hast du schön gesagt. Und hiermit sind wir...
Nein.
Ja, also, Thai-Boxen ist ja auch nicht so die Mainstream... Mainstream-Sportart, sage ich jetzt mal, da
ja.
Muss man nicht
um. Ja, wobei, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen darauf zu sprechen, wie ich auf dich gekommen bin, weil unter anderem du natürlich auch verbandelt bist mit einigen von unseren Gästen, das haben wir gerade festgestellt, dass der Rafa zum Beispiel auch bei dir trainiert und der Basti auch bei dir ist und so weiter, aber die Sache ist, dass ich ja um die Ecke von deinem Gym wohne und ich... Und du halt wirklich, oder was heißt du, also dein Gym in aller Munde da ist. Also es ist schon eine Hausnummer, die man bei uns in der Ecke kennt. Und dementsprechend bist mir immer wieder über den Weg gelaufen. Habe ich gemeint, der Andi muss auf jeden Fall hierher kommen. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Ich sag dir tatsächlich, dass du schon viel früher auf der Liste warst. Aber das wie bei uns Verpeiler, das immer so ein bisschen länger dauert, dann auch leider bei dir. Aber wir haben es hingekriegt.
Mir genauso.
Aber ich freue mich, dass du hier bist. Wie gesagt, du warst schon ein bisschen länger auf der Liste. Und dementsprechend interessiert mich das auch, um so ein bisschen hinter diesen Mythos Mind Gym zu kommen, der bei uns herrscht. Ja, aber ist es tatsächlich so, weil viele Kids, Freunde von meinen Kindern gehen da zu dir und so weiter dementsprechend. Und dann habe ich das nochmal so vielleicht abschließend für die Nummer, dann habe ich ihn einfach angeschrieben und gesagt, hier so, hast du vielleicht Bock mal vorbeizukommen und so. Das war direkt offen und direkt coole Antwort und da war so direkt klar, alles klar, das funktioniert, das wird, deshalb freue ich mich auf diesen Abend, deshalb bin ich auch so fit.
Ja, ich merke das.
Ja.
Du bist richtig fidel und spritzig heute. Ja.
Muss auch mal sein.
Ja, ist gut.
Ich rede sogar lauter, vielleicht muss mich im Nachhinein
ein bisschen runterdrehen. Nee, ich hab schon leiser gemacht gerade. Wie immer.
Ja.
Wenn du zu laut wirst, mach ich dich leise. Aber beschreib doch mal kurz, also genau, wir haben ja schon mal diesen Überbegriff Gym, haben wir ja so ein bisschen geklärt, aber was macht kann man bei dir machen? Was macht man bei dir?
Ja, wir sind hauptsächlich ein Kampfsport-Gym, also Kampfsport. Wie der Name sagt, machen wir Kampfsport, Thai-Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, MMA. Mhm. Wobei unser Gym eigentlich sehr, sehr auf Thai-Boxen fokussiert ist oder war. Jetzt mittlerweile gehen wir auch ein bisschen in MMA. Also haben wir ein paar MMA-Kämpfer, die auch schon ganz einen ganz guten Namen haben. Und aber hauptsächlich, sage ich mal, meine Sportart ist schon immer Thai-Boxen gewesen. Mhm. Ich bin, wie du gesagt hast, damals nach Thailand gegangen und habe da trainiert mehrere Jahre. Und
bist du gegangen? Also aber du hast mit dem Thai-Boxen quasi hier angefangen?
Genau, ich habe mit dem Thai-Boxen hier angefangen, in Offenbach damals. Mhm. Beim Thailänder auch, der Meister Tiang. Und dann war ich das erste Mal im Urlaub da und ja, 19 Jahre alt, Thailand, das hat einfach ganz gut gepasst.
Ja.
Hatte hier nicht wirklich was zu tun, hatte Schule fertig gemacht, habe angefangen damals Zivildienst zu machen, wurde dann nachträglich ausgemustert und dann war der Weg frei für Thailand erstmal.
Das heißt, du wurdest ausgemustert und hast gedacht, jetzt mach ich Thai-Boxen.
Ich wurde nachträglich ausgemustert aufgrund von Angabe, die ich gemacht habe bei der Musterung.
Ach so.
Aber das kam erstmal, irgendwie wurde es übersehen und dann nach einem Monat, wo ich da war, kam der Chef da und hat gemeint, hier, du wurdest jetzt ausgemustert, du kannst nach Hause gehen, gib deinen Schlüssel ab und tschüss. Okay. Fand ich eigentlich ganz gut, das muss ich ehrlich sagen, weil das war jetzt nicht so unbedingt mein Traumjob gewesen, den ich da gemacht habe. War damals in Bad Soden im Krankenhaus gewesen. Und okay. Da war ich schon, war okay, dass dann da...
Okay, warte mal, man kann auch beim Zivildienst ausgemustert werden.
Genau, ja.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte, ausmustern
heißt. Das wusste ich auch nicht. Ausmustern heißt ja eigentlich, du musst nicht zum Bund gehen, genau. Ne, damals.
Ja.
Aber sogar, also ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt hatte.
Das muss schon Eindruck hinterlassen haben, weil ich muss dazu sagen, also ich komme aus einer Familie mit, meine Opas waren alles kriegsversehrt, dementsprechend bin ich so aufgewachsen, Pazifist, mein Vater war damals schon Verweigerer, der musste noch vor Gericht und so weiter.
Okay.
Und dementsprechend habe ich auch verweigert und habe so meine sämtlichen Röntgenbilder und so mitgebracht, gebrochene Kniescheibe, dies, das, alles so und dann haben die halt gesagt, ja, das bringt dir nichts, du bist halt jetzt mit 2 oder 3 gemustert, ich weiß es nicht mehr. Ich gesagt, okay, dann wollten sie mich zum Fallschirmjägern oder keine Ahnung was und dann habe ich gemeint, nee, ich habe meine
Fallschirmspringen,
naja, sehr gut. Ja gut, das hat die halt nicht gewirkt und dann habe ich halt gesagt, nee. Ich habe meine Verweigerung im Vorfeld schon hingeschickt, bevor ich nach Wiesbaden bin zur Musterung. Und habe ich gemeint, die brauchen jetzt gar nicht weiterzureden oder mir irgendwas schwankhaft zu machen. Ich mach's nicht und fertig. Der eine so, der andere so. Also mir lag's halt einfach nicht. Und ich hatte da mobile soziale Hilfsdienst gemacht. Das war dann auch okay für mich. Das war so eine gewisse Erfahrung in meinem Leben, die mich halt auch schon irgendwie weitergebracht hat. Aber dieses, dass du dann wirklich ganz ausgemustert wurde, da muss schon was gesagt haben.
Ja, ich war auch komplett überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich da so gerade so ein bisschen mit angefreundet, ja. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Irgendwas, ich glaube, ich hatte mal eine schwierige Schulterverletzung gehabt, die auch operiert werden musste dann. Und das hatte ich bei der Musterung angegeben und daraufhin, dass du dann keine Überkopfarbeiten machen darfst.
Okay.
Ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo die dann gesagt haben, okay, du bist da Hausmeister, ich kann nichts machen oben so und dann haben die mich da nachträglich ausgemustert.
Okay. So, ja. So beginnt die Geschichte.
So beginnt die Geschichte Thailand, ja.
Ausgemustert wegen einer schweren Schulterverletzung und ab nach Thailand.
Und Thai-Boxen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Und Weltmeister werden.
Aber ich muss sagen, ich hatte auch, zum Anfang meiner Karriere, sage ich mal, ich habe ja in Deutschland angefangen zu trainieren, bin dann nach Thailand und war halt auch noch Anfänger eigentlich, kann man sagen. Ja. Ich war kein Profi, als ich nach Thailand bin und musste, hab da auch erstmal so richtig gesehen, wie eigentlich trainiert wird, weil wir haben das ja immer ein bisschen anders gemacht. Das war eher so, du gehst hin, kriegst die Fresse voll, gehst wieder nach Hause, so was hier war. Und in Thailand, das war ganz anders. Ja. Also die haben dir Technik beigebracht und da Pratzenarbeit, Sandsackarbeit, Laufen und so. Davon hat mir hier halt vorher noch nie einer ein Wort erzählt irgendwie. Das ging immer nur ins Gym, zack, in den Ring, Fresse voll bekommen, ab nach Hause, bunten lecken so ungefähr.
Ja, ist ja fast Learning by Doing.
Ja, deswegen waren die Gyms auch damals einfach noch anders. Da wollte da kein normaler Mensch hingehen, sag ich mal, weil ja, da war nur Milieu.
Ja.
Egal ob es Rotlichtmilieu oder Rocker oder andere Gesellschaftsschichten, die sich da rumgetrieben haben. Und ja, da hast du halt die Fresse voll bekommen. Ich meine, das hat abgehärtet am Anfang, aber dass ich nach Thailand bin, das war einfach dann der beste Schritt, den ich, was den sportlichen Weg angeht, was ich machen konnte.
Das heißt, du hast hier trainiert und dann hat dir dein Trainer gesagt, geh doch mal nach Thailand, guck dir das mal an und dann hast du direkt gesagt, okay, dann fahre ich jetzt in meinem nächsten Urlaub nach Thailand und guck mir das an. Und ja, was ist da passiert? Also hat er dir gesagt, wo du da hin musst oder hast du gesagt, nee, ich gehe einfach mal?
Nee, ich habe das eigentlich auf eigene Faust erstmal so erkundet, so ein bisschen. Ich war damals mit meiner Ex, die hat Urlaub gehabt und wir haben überlegt, wohin geht's und ich dachte, Thailand, mein Trainer, der war Thailänder auch, also der hier. Und er hat gesagt, du musst unbedingt nach Thailand an die Thai-Boxen in Thailand trainieren. Und ich sage, wir müssen nach Thailand. Ich muss sehen, was da abgeht. Ja. Und ja, dann haben wir erstmal halt nur, ich glaube, wir waren nur eine Woche da, was halt viel zu kurz ist für den ganzen Aufwand nach Thailand, da irgendwie 10 Stunden, 12 Stunden fliegen. Ja. Kommst du da an, hast den mega Jetlag, so erstmal kommst mit der Zeitumstellung gar nicht klar, das Essen und so. Also eigentlich mein erster Thailand-Urlaub war zwar geil, aber erstmal so die ersten Tage dachte ich, da hat's nur geregnet, erstmal war Regenzeit auch noch. Ich wusste nicht, was ist Regenzeit, wann ist Sommer in Thailand, so. Ich wusste eigentlich gar nichts über Thailand. Ja. Und erstmal war ich so ein bisschen, dann habe ich ein gutes Gym gefunden da, glücklicherweise einfach beim Spaziergang abends. Und da waren auch zufälligerweise zwei richtig, richtig gute Trainer, wie sich dann für mich erst im Nachhinein herausgestellt hat, dass die sehr bekannt waren und richtig gute Fighter auch waren, haben zu der Zeit auch noch gekämpft. Ja, und da hatte ich Glück gehabt einfach, dass ich in einem guten Gym gelandet bin. Bin dann nach einer Woche wieder nach Hause mit meiner damaligen Freundin und ich glaube so 2 Wochen später war ich dann wieder in Thailand gewesen. Ja.
Also hast du direkt in der Schlussphase?
Das Training da, das hat mich so fix angefixt einfach. Ich wollte mehr davon haben.
Das heißt, an dem Punkt war dir schon klar, so das ist das, was ich machen will.
Genau, also,
viele sagen so, ja, was soll ich jetzt beruflich machen? Jetzt, welche Ausbildung mache ich? Was für einen Studiengang mache ich? Und so, und du hast das mal bei außen vorgelassen, hast gesagt so, nee. Also das war, über welchen Zeitraum reden wir? Wann war das ungefähr?
Das war so 2014 ungefähr.
Okay.
Nee, warte mal, 2004. Ich bin 10 Jahre nach vorne gesprungen.
Ja, okay,
2004.
Ja, viele gucken erstmal nach der Sicherheit oder werden vom Elternhaus so Richtung Sicherheit geschoben oder so. Und du hast gesagt, nee, ich möchte machen, was ich machen möchte.
Ja, das ging bei mir schon ein bisschen früher los. Ich komme ja ursprünglich aus Nürnberg und habe mich dann schon so mit 15, 16 eigentlich so ein bisschen von da verabschiedet, sage ich mal. Bin noch nicht nach Frankfurt gezogen, aber ich war Eintracht-Fan gewesen. Mhm. Und wusste eigentlich schon, okay, mein Weg, der zieht eher nach Frankfurt als da unten in Nürnberg. Und von daher war das eigentlich, dieser Weg dann nach Thailand, das war dann zwar ein größerer Schritt, als nach Frankfurt zu ziehen, aber ist mir dann auch nicht mehr so schwer gefallen. Ich wusste auch nie so richtig, was ich machen soll. Ja, ich habe Schule beendet und danach war so erstmal so ein bisschen Leerlauf bei mir.
Das heißt, du hast so einen kleineren, großen Schritt schon mal vorher gemacht.
Genau, also, genau. Ja.
Aber, sorry Steve, wenn ich jetzt gerade mal außen vor lasse, aber ich bin total wissbegierig.
Ja, aber gut.
Nee, aber dann drängt sich doch die Frage auf, erstmal auch Nürnberg oder Frankfurt, wie bist du denn überhaupt zu dem Sport gekommen? Also den ersten Schritt zu dem Sport, bevor du dann nach Offenbach gegangen bist? Oder war das der erste Schritt?
Das war, zum Thai-Boxen war der erste Schritt war da in Offenbach gewesen. Mhm. Ne? Ich habe früher, mein Opa war jetzt kein Profiboxer, aber der war so Amateurboxer, sage ich mal, hat ein paar Kämpfe auch gemacht im Boxen. Und da ging so dieser Weg zum Kampfsport bei mir los. Eigentlich war ich immer Basketballspieler. Ich habe mal Nationalmannschaft Basketball gespielt, U15, ja. Okay. Da war ich, das war eigentlich so, mein Weg sollte eigentlich immer zum Basketball gehen. Dann kam so eine Phase mit 15, 16,
ja,
wo du dann so andere Interessen bekommst, sage ich mal. Bisschen Skiffen angefangen auch und ja, anderen Scheiß gemacht halt, ja. Und dann kam der Kampfsport eigentlich, ja, bin dann Fußballfan geworden, Eintracht-Fan, war bei den Ultras dann auch ein bisschen in anderen Gruppierungen so gewesen halt, ja. Und darüber kam so eigentlich der richtige Gedanke, dann mehr zu trainieren und stärker zu werden halt, ja. Und dass sich das dann alles so ergeben hat, also mein Plan war eigentlich erstmal nicht gewesen, Profi-Thai-Boxer zu werden, ja. Das hat sich dann mit Thailand einfach so ergeben, ja, weil ich hatte Zeit, wusste nicht, was ich machen soll, hatte das Angebot von da zu bleiben, zu trainieren, zu kämpfen. Hatte die Unterstützung auch von meinen Eltern, von meiner Oma, die immer für mich, also klar, ich kann auch nicht einfach nach Thailand gehen und von Hand im Mund leben. Die ja, hat mich da schon immer viel unterstützt, halt, hat mir Kohle drüber geschickt. Ich habe da schnell Geld verdient mit Kämpfen auch, aber halt nur ein Apfel und Ei. Ja, hab da umsonst gelebt im Gym, mehr oder weniger. Und ja, Essen und so war auch nicht so teuer.
Weil das wäre meine Frage gewesen, aber die hast du ja schon zum größten Teil beantwortet, ist halt diese Überlegung, dass du sagst, du gehst nach Thailand, um dort halt, ich sage es einfach mal, richtig zu trainieren und, genau, und besser zu werden.
Ja,
und
zu den Wurzeln, wollte ich
mal. Oder zu den Wurzeln, ja, auch, genau. Und aber eben, ja, also andere würden dann aber auch sagen so, hey, Moment mal, bevor du jetzt für eine ungewisse Zeit nach Thailand gehst, wo wirst du denn wohnen? Wie machst du das denn da? Also du wusstest ja auch nicht unbedingt von Anfang an, dass du da jetzt zum Beispiel, auch wenn es nur ein Apfel und ein Ei ist, aber mit Kämpfen dann vielleicht Geld verdienen kannst.
Ne? Ja, ich habe, also als ich dann das zweite Mal hin bin,
ja,
bin ich alleine hin, ohne meine Frau damals. Und dann haben die mir halt angeboten, ich wusste schon, dass ich da bleiben kann, dass ich da keine großen Kosten haben werde. Okay. Ja, die haben mir dann immer, wenn ich gekämpft habe, ein bisschen Geld von meiner Gage abgezogen, so sag ich mal, ja. Von daher war das jetzt erstmal weniger das Problem. Mhm. Aber hast natürlich auch mit den Kämpfern da in ein Zimmer gelebt mit irgendwie 5, 6 Leuten. Das ist, mit der Zeit wollte ich das dann auch nicht mehr. Dann habe ich mir eine eigene Bude irgendwann gemietet. Ja.
Also das heißt, es ist schon so, dass da auch andere Jungs sind, die dann da wirklich, also wie so ein,
ja, also Sport, die Thais, die leben da in den Camps. Ja. Also die, bei denen ist es ja so, die müssen, um in die Schule zu gehen und so weiter, brauchst du auch Geld da. Erstmal, ja. Ja. Von daher, die Familien haben wenig Geld und bei den Kinderkämpfern, sage ich mal, die machen das eigentlich halt, um die Familie zu unterstützen und die wohnen im Camp zusammen, kleinen Zimmern, schlafen da am Boden, das ist halt, können krass, wir uns schwierig vorstellen, ja, ja. Und kämpfen dann für die Gyms und die Gyms unterstützen die, das heißt, die geben denen den Schlafplatz. Mhm. Auch wenn das halt so ein Zimmer ist, wo dann 5, 6 Leute drin schlafen, aber es ist für die halt immer noch besser als zu Hause dann vielleicht am Ende sogar. Ja. Die geben denen Essen und die geben denen das Training und die geben denen auch quasi den Weg zur Schule dann, ja, dass die halt auch zur Schule gehen können. Ja,
ja, aber darüber hinaus ist ja auch noch sowas, die geben mir, also man hat so ein gewisses Selbstwertgefühl, das die vermitteln. Ne? Man hat auf einmal eine Aufgabe und man hat auf einmal das, warum man das macht. Auch klar, hast du gesagt, es geht auch um die Unterstützung, aber ich glaube, für die Person selber ist es halt dann auch was, wo man eine Aufgabe gefunden hat, was für jeden Menschen ja auch wichtig ist.
Ja, bei den Erwachsenen schon, aber bei den Kindern, die werden halt so reingeschoben. Ja. Ich meine, die sind teilweise 8, 9, 10 Jahre alt, gehen weg von zu Hause, wohnen in den Gyms mit irgendwelchen Leuten, die gar nicht so kennen. Krass. Aber das ist halt, ja, das ist anders als bei uns. Das kann man sich hier nicht vorstellen, sein Kind wegzugeben, damit das irgendwo kämpfen geht und Kohle verdient. Verrückt, ja. Aber irgendwie müssen die halt durchs Leben kommen, ja. Von daher.
Wie bist du denn da, ich sag jetzt mal, aufgenommen worden? Weil es ist ja schon, also eigentlich bist du ja erstmal Tourist gewesen, so ein bisschen, ne? Ja. Und ich sag's mal so, du bist ja da auf fremdem Terrain erstmal. So ein bisschen, ne?
Ja, ja, wie soll ich sagen? Ich wurde da halt, ich bin da angekommen und alles war erstmal anders in Thailand natürlich, ja. Strand, warm.
Ja, gut.
Alles ist da ganz anders so und die Leute waren halt super nett zu mir. Also auch die Trainer im Gym und die Chefin im Gym und so. Das hat mich halt direkt so komplett angefixt. Ich wollte eigentlich, war mein Plan, nie wieder nach Deutschland zu kommen. Aber so, ja, dann irgendwann nach ein paar Jahren erkennst du halt, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. So, da gibt's auch Probleme und die bekommst du dann erst mit so nach ein paar Jahren. Ja. Aber am Anfang, ich war Feuer und Flamme für Thailand, ja. Okay, auch immer noch jetzt.
Als du das zweite Mal hin bist, bist du da schon auf unbestimmte Zeit hin, oder?
Beim zweiten Mal war ich erstmal einen Monat da. Hat auch noch meine Wohnung hier in Unterliederbach gehabt. Und in dem Monat habe ich dann aber die Entscheidung gefasst, also ohne auch nur einmal daran zu zweifeln, dass ich unbedingt nach Thailand will. Halt, ja. Bin dann nochmal nach Deutschland, habe die Wohnung aufgelöst und so alles andere halt auch, was noch so hier war, meine Sachen gepackt und bin dann halt nach Thailand gezogen erstmal.
Also erstmal die Zelte abgebrochen?
Erstmal hier die Zelte abgebrochen, klar, ich hatte hier... meine Eltern waren noch hier in Nürnberg halt, ja, Freunde alle hier. Von daher, ich war schon immer wieder auch mal in Deutschland gewesen, auch wegen Visumprobleme. Damals war es nicht so leicht, längere Visas zu bekommen. Von daher war ich dann auch gezwungenermaßen immer alle 6 Monate so ungefähr, kann man sagen, war ich mal so für 1-2 Wochen hier gewesen. Mhm. Habe auch manchmal hier gekämpft dann in der Zwischenzeit, wenn ich halt hier war. Aber eigentlich... ja, war ich dann auch erstmal immer froh wieder, wenn ich dann wieder in Thailand war. Also es war wirklich, ich war super, super, super glücklich in Thailand. Ja,
ja, Tobi?
Nee, ich wollte nur, ja. Nee, ich meine, du hast ja schon mal angeschnitten, dass das ein ganz anderes Training war, aber ein ganz anderes Lebensgefühl und so. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, das ist ja auch die Wiege des Ganzen. Das heißt, du gehst praktisch an den Ursprung zurück, um das von der Quelle an zu lernen, genau. Sozusagen. Das sind zu viele Fragen gerade in meinem Kopf. Also es ist schon von diesem Kämpfen, ja, aber auch, ich sag mal so, es ist ja auch, wenn du, sag ich mal, aus Europa kommst, nach Asien oder so, das ist, hast du ja auch schon gesagt, dass da rundherum alles so ein bisschen anders ist. Und du hast schon gesagt, du bist gut aufgenommen worden, aber hast du dich auch gut eingelebt? Ging das schnell für dich? Um dann zu sagen, okay, hier...
Also ich sag mal... Ich bin sehr anpassungsfähig und will mich auch sehr schnell anpassen. Deswegen habe ich dann auch ziemlich zügig Thailändisch gelernt. Okay. Weil du dann einfach da noch besser aufgenommen wirst, natürlich. Mhm. Ja. Ich bin dann auch umgezogen nach ein paar Jahren aus Phuket weg, aber es hat jetzt keine negativen Hintergründe gehabt, sondern einfach nur, weil ich noch tiefer in dieses Thai-Leben eintauchen wollte, einfach. Phuket ist halt sehr krass touristisch einfach. Ja. Das war damals noch nicht so schlimm wie jetzt. Jetzt ist es ja komplett, da ist ja nur noch Tourismus. Aber es hat dann angefangen, so kurz nach dem Tsunami, als Tsunami in Thailand war, kurz danach hat angefangen, dass das überrannt worden ist. Hier wurde viel Werbung dafür gemacht und dann hast du gemerkt, wie da immer mehr gebaut worden ist und das wurde mir dann ein bisschen too much. Und dann bin ich komplett ins Landesinnere gezogen, also nach Ubon, das ist so an der Grenze zu Laos, so eine kleine Stadt, nur Thailänder da, das fand ich halt richtig geil dann. Ja.
Da warst du der Exot.
Da war ich absoluter Exot, ja, das habe ich genossen zu der Zeit, ja, auf jeden Fall, ja, das war schon cool. Ja.
Wie lange hast du denn gebraucht, um Thailändisch zu lernen, also so, dass du dich verständigen konntest?
So richtig gelernt, also ich habe, als ich in Phuket gelebt habe, konnte ich halt diese typischen... Phuket lebenden Wörter, sage ich mal, du kannst dich ein bisschen verständigen.
Ja.
Aber so richtig Thailändisch habe ich dann erst gelernt, als ich nach Ubon gezogen bin, weil da konnte kein Mensch Englisch. Da stand alles nur auf Thailändisch überall. Die Gyms, die konnte keiner Englisch. Und dann musste ich halt, wusste ich ja auch verständigen mit denen. Ja. Und dann, ja, da habe ich dann immer mehr gelernt, eigentlich mehr per Hand und Fuß, sage ich mal, so jetzt weniger mit Hinsetzen und Lernen, sondern ja, in den Gyms halt so eher wie so Kinder es lernen zu reden, ja. Ja. War lustig auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich stelle mir das immer so interessant vor, weil ich sag ehrlich, also wir jetzt einfach, oder ich spreche jetzt einfach mal für mich so, man kennt halt Fremdsprachen aus der Schule lernen halt, weißt du, dass du halt im Unterricht sitzt und das halt übst. So.
Ja,
ich finde es immer voll interessant, wenn Leute halt erzählen, dass weil sie da dann irgendwo anders gelebt haben, das quasi einmal natürlich auch mussten so ein bisschen, ja, weil man halt einfach dann besser da durchs Leben kommt, aber ja, auch theoretisch, wie schnell das dann auch gehen kann, wenn man sie eben nicht anders verständigen kann, weil das schwierig wird, ne? Wenn dann, wenn du gerade sagst, keiner um dich rum Englisch spricht, so in eigentlich jedem großen Touristenort kommst du mit Englisch eigentlich, genau, ganz gut, ja, durch. So.
Das ist aber auch das Problem halt, wenn du dann lernen willst und, genau, willst es dann versuchen mit denen irgendwie und die merken halt, okay, das klappt noch nicht so gut und reden dann halt doch Englisch mit dir, ja, weil die ja, einfach ja, denken, das geht leichter, ja, und schon bist du dann wieder bei Englisch halt. Ja, 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 klar. Und das geht halt nicht, wenn die gar kein Englisch sprechen und dann labern die dich halt auf Thailändisch voll. Ja. Und entweder du verstehst es und kannst antworten oder halt nicht. Ja. Und von daher willst du dann halt das auch können und ja, dann gibt's halt ein paar Bücher, wo du mal ein paar Sachen nachliest, aber ja,
ich bin jetzt auch nicht so der, ich sag mal ganz ehrlich, so, also einfach jetzt so mal gerade rausgesagt, ist halt auch keine leichte Sprache, glaube ich.
Eigentlich ist Thailändisch ziemlich leicht.
Echt?
Nur die Aussprache ist schwer.
Okay.
Ja. Thailändisch ist von der Grammatik her und so super einfach. Das sind, aha, so Sätze wie Kinder, die stellen würden. Ja. Und manchmal hast du nur zwei Wörter, wenn du die verdrehst, dann hat, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Badezimmer, aha, setzt sich dann einfach nur aus zwei Wörtern zusammen, Wasser und Zimmer, so. Ja.
Okay.
Vom Namen. Das sind ganz einfache, also wenn du das einmal gecheckt hast, wie einfach die ticken und ihre Sätze zusammenstellen, dann ist es ziemlich leicht, Thailändisch zu lernen. Ja, du musst halt Vokabeln lernen, klar, und die Aussprache, weil die Aussprache, damit kannst du viel, gibt zum Beispiel so ein Wort, das sich für uns komplett gleich anhört und je nachdem, wie du das betonst, hat es halt einen komplett anderen, eine komplett andere Meinung, dann am Ende Hund oder Pferd, so heißt Ma oder Ma. Also da gibt's
krass, eigentlich... Ich hab den sogar gehört. Ja. Jetzt, weil du es vorher gesagt hast, habe ich den Unterschied. Ja.
Krass, okay.
Und das ist eigentlich so die richtige Schwierigkeit.
Ja.
Und das kann man auch fast nur lernen, wenn man das Lesen anfängt. Also, aha, wenn du lernst zu lesen, weil dann erkennst du genau, wie die Wörter ausgesprochen werden und auch wie die Betonung ist dann. Ja.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Also für mich ist wie bei Steve, dass das, wenn man es erstmal hört, denkt man so, okay, das ist eine komplett andere Welt, das verstehe ich nicht. Dann ist aber diese Nummer mit, wie Kinder miteinander reden und dann was aufschnappen und genau, nachsprechen, genau, und so weiter. Aber was ich mir gerade krass schwer vorstelle, ist halt, was du gerade gesagt hast, das Lesen, weil weil die Schrift ist ja auch nicht, wie ich sag mal in Anführungszeichen, weil viele sagen auch Deutsch ist eine schwere Sprache und das würde ich sogar unterschreiben. Deutsch ist
schwieriger als
mit der ganzen Grammatikkram und so weiter und so fort und die Aussprache und was auch immer. Aber dieses, das Lesen, und ich habe echt gar keine Ahnung, aber das ist genau der Punkt mit diesem, mit diesen Zeichen, ne? Es ist ja auch nicht so wie bei uns das Alphabet, dass du dann Buchstaben hast, sondern dann haben die Wörter oder Zeichen auch eine Bedeutung.
Die haben Bedeutung, genau.
Genau, ja. Und ich
aber
glaube,
im Grunde genommen ist es auch schon wie ein Alphabet, sage ich mal. Okay. Aber, es
aber mit Wörtern
zum mit Beispiel. Wörtern, genau. Ja, okay. Jeder Buchstabe hat quasi eine Bedeutung. Gorkai, Korkai, das ist so das thailändische Alphabet und jedes, ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
Schriftzeichen.
Oder wie.
Ja.
Wie nennt man das? Es hat dann seine Bedeutung, genau. Und beim Thailändisch ist es auch so, nicht, dass die einfach nur von links nach rechts lesen, sondern manchmal hast du so drei Buchstaben, sag ich mal, und dann liest du eigentlich zuerst den letzten und dann die davor, ja. Aha. Also es ist auch schon kompliziert auf jeden Fall. Aber ja, muss ich halt hinsetzen und muss das ein bisschen lernen. Ich habe angefangen zu lesen, habe ich mit Essensmenüs. Sehr wenn gut. Ich im Restaurant war und dann so ungefähr wusste, was ist.
Ja,
ist und dann konnte ich es mir so zusammenreißen, okay, das wird so ausgedrückt. Irgendwie konnte ich dann auf einmal lesen und dann habe ich angefangen halt zu meinen Freunden zu sagen, hier Leute, schreibt mir mal, also zu meinen Thai-Freunden, schreibt mir bitte nur noch auf Thailändisch, ich will unbedingt lesen lernen, weil ich dann auch gemerkt habe, umso besser du lesen kannst, umso genauer kannst du die Aussprache. Ja? Und das, ich wollte das halt unbedingt können. Ja, und habe mir dann so ein bisschen Mühe gemacht, das zu lernen und bin aber immer noch dabei auch. Also ich kann zwar lesen, aber ich könnte auch noch schreiben lernen, sage ich mal. Dann wird vielleicht alles noch besser gehen. Ich bin auch ein bisschen ein fauler Hund und habe auch genug zu tun.
Ja, was heißt fauler Hund? Ich sag mal ganz kurz, also dass du dort bist und ich sag mal so, du bist ja eigentlich fürs Kämpfen hingegangen. Und wenn du, man merkt ja auch diese Motivation, die dahinter steckt, um alles drumherum aufzusaugen, sei es die Lebensart oder auch die Sprache oder auch die Schrift und so weiter und so fort, würde ich jetzt nicht faul. Ich weiß, was du meinst. Jetzt, im Nachhinein, mit allem drum und dran, worauf wir später noch zu sprechen kommen, ist es weitaus schwieriger wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das erstmal unterstreicht, was du für eine Motivation hattest, nämlich nicht nur kämpfen, sondern alles drumherum auch zu verstehen. Und,
ja, ich habe einfach Thailand sehr, also ich liebe immer noch Thailand, aber ich war einfach damals verliebt in Thailand. So, ja. Das einfach so sagen, ja, ich wollte alles, ich wollte eigentlich gern Thailänder sein, glaube ich. So. die sagen auch, wenn ich in Thailand bin und mich mit denen, und die sagen immer, du bist im falschen Körper geboren, sagen die immer zu mir, die Thais. Ja. Ich wollte schon extrem gerne so alles so machen, wie Thais das machen. Ja.
Geil.
Und das hat mir dann auch am Endeffekt immer geholfen, halt, dass die Trainer einfach cool mit mir waren und mir halt sich mehr Zeit genommen haben. Dann, ja. Einfach auch für mich, ja, als ja, gut, für andere. Weil du siehst, wenn du in Phuket bist, halt Leute, die wohnen seit 20, 30 Jahren in Thailand und sprechen halt immer noch dieselben 5 Wörter. Und das war auch so für mich einfach so, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht so wie dieser damals alten Säcke, habe ich mir gedacht, sein, die hier seit 30 Jahren leben, dieselben 5 Wörter sagen und denken, die können jetzt hier gut Thailändisch und so. Und ich wollte es halt einfach besser können und wollte mich da besser integrieren, sage ich mal auch. Ja,
ja, und auch am Ende vielleicht, ja, definitiv. Und auch am Ende vielleicht nicht sozusagen abgestempelt werden.
Ja.
So.
Ja, auch. Ja.
Weißt du, so, ja,
auch
ja,
so als einer wie diese ungefähr.
Ja, ja, so, ja, da ist der nächste Auswanderer.
Ja, so ein typischer, der da hingeht und die Weiber da sich schnappt. Und,
ja, du hast wieder ganz andere Intention gehabt, aber ganz ehrlich, da merkt man halt auch, und ich sag mal so, das haben die bestimmt auch gemerkt, dass du nämlich dadurch, ja, wie soll ich sagen, ohne dass es blöd klingt, aber die haben dich dann ernster genommen, weil die gemerkt haben, dass du es ernst nimmst. Ne?
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja. Und das hilft mir auch heute noch so viel, wenn ich in Thailand bin. Egal, ob es jetzt mal mit meiner Familie ist, in allen möglichen Situationen. Ja, wenn du mit den Thailändern sprichst, dann sind die komplett anders. Es gibt aber auch zwei Richtungen. Entweder die sind super cool dann und freuen sich so sehr, dass du denen ihre Kultur und alles annimmst, oder sie sind super abgefuckt von dir, weil sie wissen, sie halt, die können dich nicht verarschen. Ja, ja, dann gehen die halt einfach. Ja. Okay, der spielt. Okay, tschüss.
Okay. Den klappt's nicht.
Den können wir nicht abziehen. Ja.
Und wenn die dann noch wissen, dass du Thai-Boxen kannst, dann können sie dich erst recht nicht.
Ja, das ist den Thai-Spurs, die, wenn da Stress ist, dann lösen die Probleme meistens anders da. Also, ja.
Okay. Du hast es gerade schon leicht angeteasert, aber was war denn so die, ich frage jetzt einfach mal konkret, die lustigste Anekdote, die du erzählen kannst, wenn es nur eine gibt, da gibt es wahrscheinlich auch mehrere, und die, sagen wir mal, nicht schlimmste, aber du weißt, was ich meine. Also irgendwie so krasseste Erfahrung.
Schwer wahrscheinlich. Lustigste, also lustig war das halt ständig und immer da.
Ja.
Das ist schwierig zu sagen. Ne? Also die schlimmste, auf jeden Fall wurde ein Freund von mir abgeschossen, da direkt neben mir. Das war nicht so geil. Das passiert leider oft in Thailand, dass sie da halt ziemlich schnell mit Waffen dann, wenn es Ärger gibt, da ankommen. Auch einmal, wer hätte fast einer auf mich geschossen, auch Stress gehabt irgendwie an der Tür. Typ kommt, tritt mir gegen mein Auto. Ich gehe raus, sag, was machst du da? Zieht einen Ballermann hoch, weißt du, so. Das geht da halt verdammt schnell. Das ist so ein bisschen Abturn da gewesen. Und das war auch so ein, das war dann auch zu der Zeit so ein Grund gewesen, wieso ich wahrscheinlich wieder nach Deutschland kam. Da war eine Zeit gewesen, wo es schon gut abging da, wo ich gelebt habe.
Ja.
Und dann auch mit ein paar Partnern. Ich hatte dann in Ubon dann ein Restaurant aufgemacht irgendwann mal. Also uns untereinander auch ein bisschen in die Haare bekommen. Und ja, dann das war damals so der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal nach Deutschland. Dann kam das mit dem Gym und so zufällig ins Laufen. Und schwuppsdiwupps war ich wieder in Deutschland gewesen. Aber so eine lustige Sache, wir haben gestrippt in irgendwelchen Clubs, total besoffen, ja. Mitten in Bangkok. Also da gibt's Geschichten, irgendwann mal besoffen nach dem Kampf mit irgendwelchen Transen anscheinend nach Hause gegangen zu denen und dann da gesessen und auf einmal sitzen die da alle neben dir und spielen sich irgendwie an ihren in Dingern rum und du siehst, dann denkst du dir auf einmal, Alter, wo bin ich hier gelandet? Ich muss hier einfach weg, ganz schnell. Ja. Morgens um 10 da irgendwo in Bangkok in irgendwelchen Hinterhöfen. Ja.
Sehr gut.
Ah ja, also gibt's schon, aber gab es schon viele lustige Geschichten
da. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ich meine, wenn du eine gute Zeit hast und wenn das Positive dann noch überwiegt, dann ist es auch richtig gewesen.
Da, aber das war so ein bisschen, ich wollte auch so ein bisschen da mit der Frage, du musst auf Toilette, Tobias, bis gleich. Falls du musst, auch einfach
gehen. Ja, okay.
Dann sitze ich nur alleine hier.
Das denken wir nämlich auch schon die ganze Zeit, wie machen die das, wenn die aufs Klo müssen?
mittlerweile einfach gehen.
Einfach weiter,
ja. Genau, das wäre nämlich dann so ein bisschen die Frage gewesen. Du hast ja angerissen, dass dann irgendwann wurde die Zeit da so ein bisschen, oder hat sich ein bisschen was verändert für dich auch, ne, dort? Und dann hast du gesagt, okay, ich muss mal wieder zurück. Oder will.
Ja, ja. Ja, jein, ja. Erstmal war ich so hin und her gerissen, sage ich mal.
Ja.
Wie gesagt, da sind ein paar Sachen passiert, auch unter Partnern dann die nicht so geil waren, aber die waren jetzt auch nicht so schwerwiegend, dass ich sagen muss, ich muss unbedingt hier weg, weil sonst passiert mir hier irgendwas.
Nee, genau, das meine ich, so. Aber irgendwie hat man ja manchmal in sich das Gefühl zu sagen, so,
ja,
vielleicht war ich jetzt lange genug.
Also hier. Wie gesagt, ich war dann einmal so zum ein längerer Urlaub in Deutschland, sag ich mal. Da war ich so einen Monat oder so hier.
Ja.
Oder vielleicht eineinhalb Monate. Und in dem Monat ist dann das so gekommen, dass ich einmal in das Gym, wo ich jetzt auch, das ich jetzt übernommen habe, eingeladen worden bin, um da ein Training zu geben. Mhm. Und die Leute fanden das geil und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann Trainer geworden bin. Ich hatte auch keinen richtigen Plan eigentlich, was ich nach meiner Kampfkarriere machen will. Und das hat dann auch einfach so, wie ich nach Thailand bin, auch wieder gepasst zurück, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen neuen Plan. Weißt du?
Ja, klar.
Ich bin nach Thailand, dachte mir, okay, ich will Thai-Boxer werden, ne? Ja. Unbedingt. So, das ist alles, was ich möchte. Und das wurde es dann ja auch, sag ich mal, dann zu der Phase. Hatte ich so ein bisschen, zu der Phase, wo ich wieder zurückgekommen bin und den Club aufgemacht, hatte ich so ein bisschen den Weg verloren. Da hatte ich so ein Jahr gehabt, wo ich auch eine Verletzung hatte, wo ich eine OP hatte an der Schulter. Dann ist ein Kampf nicht so gut gelaufen. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, ich kämpfe jetzt erstmal nicht mehr so. Ja? Und hat so andere Lust einfach, hat so ein bisschen den Geschmack ins Nachtleben gefunden durch den Laden, den wir da gemacht haben. War natürlich auch super cool, war eine ganz andere Zeit nochmal. Wir hatten auch richtig viel Spaß gehabt, aber ich habe halt den Weg vom Sport so ein bisschen verloren. Und das fand ich auch schade. Und als ich dann wieder in Deutschland war und das Gym dann quasi eröffnet habe, habe ich halt den Weg zum Sport einfach wiedergefunden und hat dann wieder angefangen zu kämpfen auch. Und da ist dann einfach alles sehr gut gelaufen. Ich hatte so einen kurzen Knick da mit dem Laden in Thailand gehabt. Und das hat mich einfach wieder auch zurück in die Spur gebracht, in die Spur zum Sport hin halt. Also ich war mein ganzes Leben Sportler. Ich habe angefangen, ein ganz kleines Kind. Mein Opa hat mich immer zum Sport gebracht, immer. Das ist schon, seitdem ich laufen kann, so gefühlt. Ja. Egal ob es Touren, Tennis, Fußball, egal. Ich habe jeden Sport gemacht immer. Ja. Und die Phase dann mit dem Club, wo wir hatten, klar, du bist im Club, du achtest auf deine Gäste, du trinkst mit denen, viel gesoffen dann so ein halbes Jahr lang, ja. Auch andere Sachen gemacht und mich auch ein bisschen schlecht gefühlt dann einfach und war dann froh, eigentlich mehr oder weniger, als das Projekt dann gescheitert ist, sag ich mal.
Ja, ja.
Weil wir uns auch untereinander ein bisschen in die Haare bekommen haben und dass ich dann eigentlich das, was ich wirklich machen wollte, wieso ich nach Thailand gegangen bin. Ich bin nicht nach Thailand gegangen, um Gastronom zu werden oder ein Clubbesitzer, sondern ich wollte Thai-Boxer werden, dass ich da wieder zurück in die Spur gefunden habe und dann auch quasi dann den nächsten Schritt gegangen bin und mein eigenes Gym gemacht habe. Ich wollte ein Gym haben, eigentlich so, der erste Plan war, ich will ein Gym haben, wo ich trainieren kann, wo ich mich für meine Kämpfe fit machen kann. Und das habe ich gebraucht hier, weil es gab kein richtiges Gym zu der Zeit. Ja. Mhm. Genau, und so ist das alles entstanden dann mit dem Gym. Und
da würde ich gerne, ich würde nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen, weil mit auf das Gym kommen wir sowieso noch.
Ja.
Aber gut, du hast diesen Weckruf bekommen, sozusagen.
Zum Glück, ja. Ja, zum Glück. Weißt du, wo sonst ist, ja, also Oder wo ich sonst wäre, sagen wir mal so, ja.
Weiß nie, wozu es gut ist, ja. Aber ich würde gerne nochmal auf deine, ja, wie soll ich sagen, oder deine Kampfkarriere in Thailand mal so einen Spot drauf werfen.
Das haben wir besprochen, während du auf Toilette warst.
Ja. Dann war's viel sorry, das war aber dann viel zu kurz. Das war viel zu kurz, dann muss ich es nochmal kurz hören. Nee, weil, ich meine ganz ehrlich, du hast gesagt, du warst so 5, 6 Jahre da und wir haben jetzt immer über das Training gesprochen, außer ihr zwei habt jetzt mal kurz 2 Minuten über Kämpfe gesprochen.
Nein, gar nicht.
Nee, aber die Nummer ist halt die, ne? Weil du hast dann, du bist hingegangen, um zu trainieren und von den Thais Thai-Boxen zu lernen. Fange ich auch jetzt mal ganz locker mit dem ersten Kampf an. Wie, dann hast du gesagt, okay, ich habe jetzt trainiert und dann haben die gesagt, okay, jetzt geh auch mal kämpfen. Oder wie ist es zum ersten Kampf dann gekommen? Oder?
In Thailand fragen die dich immer ziemlich schnell, ob du kämpfen willst, weil die da auch ein paar Mack mit einstecken, sage ich mal. Okay. Wenn du kämpfst, dann ziehen die sich halt ihre 1000, 2000 Baht auch nochmal mit ein, weil sie dir den Kampf organisiert haben. Und deswegen fragen die immer sehr schnell, ob du kämpfen möchtest. Und ich fand es halt damals geil. Wie gesagt, ich war auch so beim Fußball ein bisschen unterwegs und war jetzt nicht so unbedingt abgeneigt, mich zu schlagen auch mal, ja. Und von daher war das für mich kein großes Ding. Dann den ersten Kampf gemacht, war auch kein schwerer Gegner, da haben die mir halt irgendeinen hingestellt, der wahrscheinlich ein Tuk-Tuk-Fahrer war, ein Taxifahrer oder so. Hauptsache, die haben hier einen Kampf da. Mhm. Genau, das war der erste Kampf. Im zweiten Kampf war ich so motiviert und habe dann so in die Fresse bekommen. Da stand dann so ein kleiner Dicker da beim zweiten Kampf und ich dachte mir, oh, ich mit dem ersten Kampf gewonnen und so. Mich kann keiner schlagen hier, Frankfurter sind da. Und dann habe ich von dem so in die Fresse bekommen, dass ich erstmal so die restlichen 2 Wochen, wo ich noch da war, nicht mal mehr aufstehen konnte. Der hat mich so weggeballert, okay. Ja.
So auf den Boden der Tatsachen.
Ja, aber so kann man sagen.
Des Wortes, ja. Aber wie schnell, also da fallen mir jetzt auch schnell zwei schnelle Fragen. Einmal, du hast ja gesagt, also man kann da relativ schnell und easy Kämpfe organisieren. Fighten?
Ja, klar. Ja. Kannst du jeden Tag, wenn du da ankommst. Phuket gibt es ja jeden Tag Fights. Es gibt verschiedene Stadien, wo du da kämpfen kannst und ja, wenn du da kämpfen bist, kriegst du deine Kämpfe.
Brauchst du das Eigeninteresse?
Ja, ja. Ich kann dir was klar machen.
Ja, danke schön.
Vielleicht
aber ich muss erst auch,
aus dem Essen. Ja, na logisch.
Du natürlich.
Steve, vielleicht ja. Dann den ersten Gegner von ihm noch
mal. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ich nehme dann nur den ersten Gegner, auf jeden Fall.
Ja, rechts.
Guck mal.
So.
Genau.
Nee, weil, werde ich ihn auch gleich nochmal fragen, weil ich finde es halt so, dieses Ding so, du gehst halt jetzt immer so in so einen Ring rein oder stehst du gegen einem gegenüber, weißt halt gar nichts von denen.
Ja.
Und ich meine, wir haben mit Vito auch schon mal drüber gesprochen, aber das ist schon sehr lange her, das ist ja schon 2 Jahre her.
Fast.
Folge 1.
Ja.
Ja, dass einfach dieses jemanden gegenüber zu stehen, gut, er hat gesagt, er hat Erfahrung, aber zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt gegen den.
Ja, ja.
Und dann geht's los, ne?
Ja.
So, und gut, wenn du so einen ersten Kampf hast und sowieso wahrscheinlich in dem Alter so ein gewisses Selbstbewusstsein hast und dann kommt der zweite und verkloppt dich da mal. Also ich sag mal immer so, ich möchte es mal mit Fußball vergleichen, ja? Ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit und dann ging's halt auch mal zur Sache und Kretschi hier und so weiter und so fort. Aber wenn
ich glaube, es ist was anderes.
Ja, natürlich. Na, wobei, es ist immer so ein Punkt zu sagen, okay, nehme ich es in Kauf, dass ich dem anderen irgendwie ein bisschen weh tue. Also natürlich so, ist es beim Kämpfen okay. Was anderes, aber wenn ich jetzt in Zweikampf reingehe und Körperkontakt suche oder sonst irgendwas oder mal reinkrätsche, dann nimmst du das halt in Kauf. Und es gibt halt zum Beispiel Kinder oder auch Erwachsene, weiß ich nicht, aber die sagen so, nee, ich weiß, die zögern dann beim Zweikampf oder sowas, weil sie den halt nicht
mehr haben.
Ja, genau, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
Ja, aber natürlich.
Beim Kampf ist es nochmal was ganz anderes, weil da geht es halt definitiv darum. Ja. Das heißt, so, wir gehen jetzt da rein und dann schlagen wir uns. So.
Genau.
Und das ist sowas, wo ich sage, okay, da muss man für gewonnen sein. Also ich könnte mir das jetzt so nicht vorstellen. Ich habe auch schon den einen oder anderen hinterher hinter mir, aber das waren eher so Sachen, an die ich mich nicht unbedingt gerne zurückerinnere.
Ja.
Das waren dann auch eher so Straßensachen und so, aber nicht jetzt wirklich viele. Das waren halt einfach Erfahrungen, die man gemacht hat, aber da hat man auch keine Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten oder so, aber war nicht unbedingt mein Ding. Also weder jemand anders weh zu tun, noch geschweige denn selbst weh getan zu bekommen.
Ja,
das ja, ich meine, du hast ja wegen Chung gemacht. Ich meine, du hast ja, hast du auch gekämpft eigentlich?
Nee, das gab's da nicht. Ja, genau. Also es ist ja keine Wettkampfsportart.
Ja, genau. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal so Weil dann hast du praktisch nur trainiert für.
Ja, so. Es ist ein Unterschied, da können wir vielleicht mit dem Andi auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist ja eine. Also einmal nennt man das Kampfkunst. Mhm. Das soll das den Kampfsport gar nicht abwerten, sondern also soweit ich das mitbekommen habe oder gelernt habe, du kannst einfach mit einsteigen, Andi, wir sind gerade bei einer ganz anderen Frage, aber
ja.
Tobi hat mich gerade auf meine Vergangenheit angesprochen, weil ich ja auch mal, ich habe mal Wing Chun gemacht.
Ah, okay, cool.
Auch relativ lange. Mhm. Und Tobi hat gerade gefragt, ob ich auch gekämpft habe.
Ja.
Und habe ich gesagt, nein, also nee, zumindest nicht in der Form.
Wing Chun kann man gar nicht kämpfen, glaube ich.
Genau, kann man nicht. Also, kann man schon.
Sorry. Also, ja, aber das ist ja eher so, das ist ja Selbstverteidigung.
Genau, das habe ich gerade gesagt. Deswegen, und das wurde damals, oder wird, glaube ich, bis heute auch noch als Kampfkunst bezeichnet, was aber gar nicht den Kampfsport abwerten soll, sondern einfach der Unterschied, glaube ich, ist, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber Kampfsport ist ja teilweise dann auch, weil es eben Wettkämpfe gibt. Deswegen,
würde ich auch so, würde ich auch, ne? So unterstreichen einfach, ja.
Genau, und ja. Bei, das war halt eine Selbstverteidigungsart.
Genau. Und der Kampfkunst, was so Kung Fu und so ist, genau. Wo die viel mit Formen machen und genau. Viel auf Aussehen schön.
Genau.
Aber letztendlich hauen die sich halt nicht, ja.
Genau.
Und dann gibt es Wettkampfsport, ja. Wie Boxen, Thai-Boxen,
genau.
Kickboxen.
Ja, also hast du ja einmal am eigenen Leib erfahren, als du mich herausfordern wolltest. Und
ja? Du hast ihn flachgelegt.
Ja, zwei Sekunden hat es
gedauert. Und dann musst du auch gehen. Außerdem auch noch fast das Bein gebrochen unter der Couch, weil sein Bein unter der Couch eingeklemmt war. Aber es war keine Absicht.
Ja, jetzt können wir es auch. Ich gebe es auch offen zu. Der Steve lag verpennt auf der Couch.
Ja.
Und ich habe ihn mit einem Boxhandschuh malträtiert. Und dazu muss man sagen, relativ lange. Also dieser Kerl ist nicht sehr leicht aus der Ruhe zu bringen. Aber irgendwann hat es ihm gereicht. Und dann habe ich es am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und es war, also so schnell kann man nicht gucken. Also das war schon ordentlich.
Jetzt schlage ich den Bock. Aber ich muss noch zu sagen, zum Abschluss, weil du auf deine Frage auch nochmal zu beantworten, das war auch manchmal ein Problem, wenn Leute so... Hast du ja bestimmt auch schon mal gehabt, so dieses, ja, ey, also aus Spaß natürlich auch unter Freunden oder so, dieses, hey, zeig doch mal was, ja, oder so. Und das kannst du aber halt leider, also, jetzt bei Wing Chun ist halt schwer, so, ich kann es halt nicht zeigen, weil du greifst mich ja nicht wirklich an, in dem Sinne, also du willst mir ja nichts tun und aus Spaß so ein bisschen, das geht eigentlich nicht so. Und
deswegen, das kann man beim Thai-Boxen schon machen, also wir hauen uns ja auch zum Spaß immer so und das ist, macht auch Spaß, soll auch nicht wehtun.
Aber auch Sparring, weißt du? Konnte man bei uns nicht richtig machen, also es geht schon so ein bisschen, aber eigentlich schwierig, weil...
Ich glaube, da gibt es so eine Form von Wing Chun, habe ich mal gehört, die so ein bisschen aggressiver ist.
Ja, es gibt mittlerweile
dieser Kernspech macht da wohl so eine...
Mittlerweile ein
macht,
bisschen,
er macht er sowas, gell?
Ja, genau.
Aber ich bin jetzt nicht der Wing Chun Professor, sage ich mal. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus.
Es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene
Arten
mittlerweile und auch verschiedene Schreibarten. Und ich weiß noch, dass es damals so war, da wurde ja auch immer diskutiert, nur wenn man das so schreibt und das so, dann ist das das Echte und so. Und am Ende ist halt so, dadurch, dass es da auch keine... ich sage jetzt mal so, wie beim Karate oder beim Judo gibt es ja zum Beispiel diese Gürtel, ne, dass du quasi nächste Schritte erreichst. Ja. Und das gab es da auch so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Und irgendwann gab es halt quasi, es gab Schülergrade und Technikergrade und irgendwann bist du aber quasi an so einer bestimmten Stelle.
Ist auch immer schön bezahlen dafür.
Genau. Du musst dafür bezahlen, ja. Aber ich glaube, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du relativ gut bist und wo du halt sagen kannst, so, jetzt kann ich aber auch Leuten was beibringen. Mhm. Und dann... Ey, wenn man halt, also ich glaube, es gab damals auch so eine Umbruchphase, wo es halt dann war so, ey, dann mache ich halt auch irgendwie eine Schule auf und bring Leuten was bei.
Ja, ja, ja.
Und da gibt's dann ja auch keinen, ich sag jetzt mal so, es gab auch Verbände und so, ne, aber es gibt, also es kann dir ja keiner theoretisch verbieten.
Kann auch keiner so wirklich beweisen, wie gut du bist. So.
Ja, also
hast ja keine Kämpfe, weil es ja keine dumm Kämpfe gesagt, gibt.
So, wenn, wenn mich keiner kennt und keine Ahnung hat, könnte ich...
Wenn du dich gut verkaufst.
Wenn ich mich gut verkaufe, morgen, keine Ahnung, was für ein Gym aufmachen und sagen, so, hier bin ich,
Ja, so ist es leider im Kampfsport sehr oft.
Ja.
Auch im Thai-Boxen, viele sagen auch, die machen Thai-Boxen, aber ist halt kein Thai-Boxen. Ja. Und da gibt es aber auch keinen Beweis oder keinen, wie willst du es beweisen, sage ich mal. Das
ja,
ist
ja, klar.
Schwierig. Ja.
Ja.
Außer du hast da mal gekämpft in guten Organisationen, in guten Verbänden,
genau.
In guten Stadien, ja, je nachdem, wie man bei was halt. Ja.
Was mich bei dir nochmal interessieren würde, ist, zweite Kampf waren wir gerade.
Ja.
Der ist nicht
so gelaufen. Wo ich die Fresse bekommen habe.
Genau. Wir hatten ja auch tatsächlich in der ersten Folge hatten wir einen Boxer hier. Mhm. Und den haben wir zum Beispiel... Was denn? Nein?
Ich kotze mich nur im Kopf.
Achso, das ist ein Nein sagst. Den haben wir auch gefragt, weil man ja auch nach so einem Kampf theoretisch schon eine relativ ja, längere Regenerationsphase hat oder braucht.
Ja.
Und wenn du jetzt auch sagst, dass man da irgendwie relativ schnell Kämpfe organisieren kann, ist dann so als Beispiel jetzt, wenn du jetzt aus dem ersten Kampf bist du ja ganz gut rausgekommen, dann kann man wahrscheinlich relativ schnell wieder einen neuen Kampf starten. Ja. Und beim zweiten jetzt mal als Beispiel war es ja nicht so, hast du gesagt 6 Wochen oder so?
Beim zweiten war erstmal an gar nichts mehr zu denken. Ich war, hatte noch 2 Wochen Puket und konnte nicht mehr aufstehen, weil der hat mich wirklich, der hat mir das ganze Bein, ich habe noch ein Bild davon, ich hatte einen blauen Fleck, das ging von meinem Knie bis zu meinem Sack hoch. Also wirklich komplett hier innen drin. Alles blau, schwarz, lila. Der war Linkshänder gewesen und der hat mir alles mit seinem linken Bein hier vor dem Bein weggetreten, aber komplett. Ich wollte jedes Mal wegziehen, der wieder hier rein und das war halt Matsch hier drin. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ja. Und da habe ich ja wirklich lange gebraucht, bis ich da wieder, bis ich nur trainieren konnte. Ja. Also ja, da kämpfst du halt erstmal nicht. Ja.
Aber gibt, also kann man da irgendwie grob sagen, wie lange, also gibt's da...
Kommt drauf an. Also, es gibt, wie gesagt, es gibt Kämpfe. Gerade am Anfang ist es so, du hast noch nie Schienbein gegen Schienbein getreten, wahrscheinlich so ohne Schoner, auch im Training nicht. Und dann, wenn du die ersten Kämpfe machst, ist natürlich erstmal brutal. Diese Schienbein gegen Schienbein-Klatscher, die... Ganze,
du sagst es und dein ganzer Körper zuckt zusammen.
Das ist halt wirklich, das ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Am Anfang braucht der Körper da auch sehr lange, bis er das, verarbeitet. Ja. Aber im Laufe der Zeit lernst du auch, die richtigen Stellen zu treffen, mit den richtigen Stellen zu treffen. Von daher geht es dann auch immer ein bisschen schneller. Und ich habe auch viele Kämpfe gemacht, wo ich einfach nicht fit war damals, sondern einfach nur gemacht habe, um Kämpfe zu sammeln. Ne? Ich hatte einen Kampf, einen schwierigen Kampf, mein rechtes Bein war noch im Arsch die ganze Zeit. Ich konnte auch nicht damit kicken während des Trainings. Aber wir haben halt trotzdem immer weitergemacht. Wir haben immer einen Tag Pause gemacht nach dem Kampf und haben dann wieder trainiert, egal mehr oder weniger was war, was jetzt im Nachhinein immer ein bisschen kritisch sein muss und sagen, okay, das war vielleicht too much, aber für meine Verhältnisse habe ich spät damit angefangen, mit Thai-Boxen jetzt, erst mit 19 dann, und die Thais, die fangen halt mit 8 an, von daher hast du auch Zeit aufzuholen, hast keine Zeit, lange Pausen zu machen, musst dir halt dann selbst in den Arsch treten und musst halt einfach weitermachen. Ja, es geht, ist schmerzhaft, aber irgendwie muss es gehen. Im nächsten Kampf, wenn der rechte Fuß nicht geht, dann musst du halt mehr mit links arbeiten zum Beispiel. Ja? Oder mehr Clinch. Das ist halt das Schöne am Thai-Boxen, da verteilt sich alles sehr gut. Das ist jetzt nicht wie bei Boxern, wo halt fast alles wirklich nur auf die Birne geht und die dann halt wegen Kopf vielleicht auch längere Pausen dazwischen machen müssen. Sondern beim Thai-Boxen verteilt sich mehr auf den ganzen Körper. Und wenn halt irgendwas nicht geht, dann musst du halt die anderen Sachen mehr benutzen. Ja?
Wow, okay. Ja. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Kämpfe du gemacht hast in der Zeit?
Insgesamt habe ich so um die 130 Kämpfe gemacht und in Thailand so circa 90.
Wow, okay.
Also 90 das ist eine gute Frequenz.
90 auf 6 Jahre? Warst 6 Jahre in Thailand?
Ja, genau.
Tobi, rechne mal, du bist doch super in Mathe, 90 auf 6.
Boah, nein,
ich habe teilweise, wenn ich so einen Fight-Trip gemacht habe, ich habe dann Fight-Trips gemacht, wo ich dann in Ubon gelebt habe, also im Inland, wo du aber für den Kampf nur ein Apfel und ein Ei bekommen hast und schwere Kämpfe, das ist wirklich schwere Kämpfe, habe ich manchmal Fight-Trips dann nach Phuket gemacht, habe mir da in 3 Tagen 3 Kämpfe organisiert.
Wow.
Und habe dann einen Kampf nach dem anderen gemacht, sozusagen. Ja, also in 3 Tagen 3 Kämpfe. Oder es gibt Turniere, dann machst du an einem Tag 3 Kämpfe. Ja. Wenn du jetzt ein 8-Mann-Turnier hast, zum Beispiel, ich habe in China gekämpft, 8 Leute, kämpfst du erste Kampf, zweite Kampf und Finale, dritte Kampf. Und das machst du alles innerhalb von 3 Stunden.
Wie lang ist dann so ein Kampf?
Das sind drei Runden, drei Minuten. Ja.
Wow. Okay, krass.
Und die normalen, also es sind Turnierkämpfe, die normalen Thai-Box-Kämpfe gehen, wobei jetzt mittlerweile gibt es verschiedene Formen von Muay Thai, gibt die normalen, also die traditionellen 5 Runden, à 3 Minuten.
Ja.
Und jetzt diese neue Form, was immer mehr am Kommen ist, machen die viel 3 Minuten, 3 Runden. Ja. Aha. Ja, weil das ist dann intensiver. Früher war viel in Thailand mit Wetten gewesen, weißt du, die die Wettmafia war da stark und dann haben die Runde 1 und 2 genommen, wo die Wetten abgegeben worden sind. Die haben geguckt, okay, der ist so, die haben sich dann so ein bisschen abgetastet und so und dann haben die Leute ihre Wetten platziert überall.
Ja.
Und dann haben die dritte, vierte Runde haben die dann Vollgas gegeben und manchmal in der fünften Runde haben die dann schon nur noch so getanzt gegenüber, weil jeder gedacht hat, ich habe gewonnen, wenn ich jetzt zu viel mache, dann meinen die Refs, ich habe vielleicht verloren oder ich denke, ich habe verloren, dann geben die den Kampf denen und dann war das so in der letzten Runde immer nur noch so ein Gehopse und jeder hat gesagt, ich habe gewonnen und will nichts mehr machen. Und das hat so die Zuschauer so ein bisschen verwirrt, gerade die Zuschauer aus Europa und Amerika, die sagen, jetzt geh doch hin, klatsche, weil die das nicht verstehen, dieses Wettsystem in Thailand. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und deswegen haben die jetzt diese 3 Rundenkämpfe gemacht, wo die halt auch nur noch Vollgas gehen. Ja. Damit lässt sich international besser verkaufen.
Ja.
Also dieses One, weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das ist so dieses asiatische UFC.
Mhm.
Und die machen da sehr viel jetzt auch mit MMA-Handschuhen. Das heißt, kleine Handschuhe, Stand-Up-Fight, also Muay Thai mit kleinen Handschuhen und 3x3 Minuten. Da geht's halt nur noch vorwärts jetzt. Ja. Aber damit verdienen die Leute jetzt viel Geld. Manchmal finde ich so ein bisschen schade, dass das nicht zu meiner Zeit, wo ich gekämpft habe, schon so Formate gegeben hat, weil da wäre ich auf jeden Fall gut dabei gewesen. Ja. Und da verdienen die Leute jetzt richtig Kohle damit. Ja. Wir haben ja immer nur ein Apfel und Ei bekommen. Das ist ja lächerlich, was wir verdienen. Ja. Das ist halt Profi-Thai-Boxer, meinen die Leute vielleicht, du hast da viel Kohle mit verdient, aber das reicht ja gerade mal so, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja.
Dort auch vor allem, ne?
Ja, dort auch. Ja.
Und das ist ja nochmal eine andere Nummer, weil...
Das ist nochmal eine andere Nummer, weil alles viel günstiger ist natürlich.
Ich kann sagen, man tatsächlich sagt man ja, du wirst das auch wahrscheinlich bestätigen können, dass man halt auch nicht so viel Geld zum Leben braucht dort.
Brauchst du auch nicht, weil du auch mit vielen Sachen glücklich bist jetzt, wo du kein Geld für brauchst, sag ich mal. Ja. Hier ist halt immer das Problem, wenn du was machen willst, musst du Kohle für aufbringen. Ja. Und dort, wenn du zum Beach gehst und den ganzen Tag am Beach abhängst, ist natürlich günstiger.
Genau.
Da brauchst du nicht viel. Ja. Ja.
Aber es hat trotzdem einen anderen Stellenwert. Also du
verdienst
vielleicht nicht, aber wenn du ein erfolgreicher Thai-Boxer bist, dann hast du ein anderes Ansehen.
Ja, oder? Genau. So sozusagen, ja. Und das war natürlich auch so eine Investition einfach in meine Ausbildung, sage ich mal, um das jetzt so zu machen und mein Geld so zu verdienen, wie ich es jetzt halt mache. Ja.
Mhm.
Anders ist es auch nicht authentisch, sage ich mal, wenn du dein Leben lang irgendwo im Büro gearbeitet hast und dann Thai-Box-Gym aufmachst, ist auch irgendwie komisch. Aber so Singer gibt es jetzt immer mehr. Es gibt immer mehr Gyms, die aufmachen, die jetzt nicht von Sportlern geführt werden, sondern von Geschäftsleuten,
Die sich dann die Sportler
holen. Gut verkaufen. Die sich auch Trainer holen und so und die da auch gute Arbeit machen. Ja.
Ja.
Aber so sind jetzt viele Gyms unterwegs, natürlich die größeren Gyms. Und für mich, ich tue mir da manchmal schwer, ich bin nicht so der Geschäftsmann, sage ich mal, sondern ich komme halt aus dem Sport und ich muss das irgendwie alles so unter einen Deckel bringen. Das fällt mir nicht so leicht, manchmal.
Da sind wir wieder am Punkt, wie bei Künstlern und so. Ich werfe das immer wieder rein, weil. Wenn wir Julian nochmal zitieren, weil Julian Smith, der gesagt hat, du brauchst halt eigentlich jemanden, der sich um alles andere kümmert, damit der Künstler seine Kunst machen kann und in dem Fall der Kämpfer seine Kämpfe machen kann, dann dass das immer ein bisschen schwierig ist.
Ja. Gerade in Deutschland. Also du hast ja als Kämpfer wenig Unterstützung in Deutschland. Also du bräuchtest eigentlich, um nur kämpfen zu können, auch jetzt noch. Diese Formate, wo du gut von leben kannst, die sind ja alle so in Asien, sage ich mal, in Thailand viel, China und so. Aber wenn du in Deutschland als Kämpfer überleben willst, da kannst du nichts ohne Sponsoren. Also du kommst niemals nur von Kampfgagen hier über die Runden.
Aber da sprechen wir jetzt vom Thai-Boxen.
Vom Thai-Boxen.
Okay.
Ja. MMA ist ein bisschen anders.
Ja.
Aber auch da ist es auch schwierig.
Ja.
Da verdient auch nicht jeder 50.000 Euro mit dem Kampf.
Ja.
Gibt es ein paar, eine Handvoll Leute, die kriegen richtig gut Kohle. Und der Rest, die brauchen auch, sind auch auf Sponsoren angewiesen. Ne?
Ja.
Ich möchte aber, also gerade mal kurz draußen warst, hatten wir ja ein anderes Thema, das würde ich dich gerne auch nochmal fragen, weil diese ganze Situation, wenn du so in den Ring reingehst, ne, ich meine, für mich als Nichtkämpfer, der vielleicht die ein oder andere Erfahrung mal so gemacht hat, aber wie gesagt, da war nicht viel Zeit zum Nachdenken, aber du gehst jetzt rein, gut, dein erster Kampf war jetzt so, der zweite Kampf war so, aber du du gehst in den Kampf rein und es ist nun mal Teil deines Sports, dich jetzt gleich mit jemandem zu messen, und zwar körperlich, indem es aufeinander losgeht sozusagen. Und was macht es mit einem, wenn man dann, also was mich eigentlich interessiert, wenn du es vielleicht beschreiben kannst so ein bisschen, was passiert mit dir, wenn du da stehst und kurz bevor es losgeht sozusagen, okay, weil der Hintergrund ist natürlich, du weißt, jetzt kann es gleich wehtun, ja. Und das ist ja so, wehtun mit Ansage ist ja so eine Nummer, wo bei mir gleich sagt, okay, ah, weiß nicht. Aber bei dir gehört es natürlich dazu. Und wie gesagt, auch Sport und alles. Und es ist auch für mich vollkommen okay. Ich möchte das nur einfach nur ein bisschen besser verstehen. Wie gesagt, wir haben Vito da gehabt, wir haben auch Michael und so da gehabt, auch, ne, so, wo man dann sagt, okay, vielleicht aus deiner Sicht nur so, was passiert mit dir kurz bevor es losgeht?
Was passiert kurz bevor es losgeht? Erstmal ist, glaube ich, jeder super aufgeregt. Mhm. Nur die Leute gehen da verschieden mit um. Ich bin zum Beispiel einer, ich verdränge sehr viel. Und das habe ich auch immer verdrängt, so die Aufregung. Habe mir immer gesagt, du bist ganz schön aufgeregt. Und da geht dir natürlich viel durch den Kopf so vom Kampf und das muss man alles zur Seite schieben, aber das kommt trotzdem immer wieder rein. Du, je nachdem, wo du kämpfst, wenn du außerhalb kämpfst, wo dich keiner kennt, fallen dir auf jeden Fall schon mal solche Gedanken weg wie, ach, ich will keinen enttäuschen oder da sind Zuschauer, die kennen mich, ich will jetzt denen zeigen, mhm, dies oder das, ja. Das fällt weg, wenn du außerhalb kämpfst, und das war für mich sehr gut, weil ich ja eigentlich nur außerhalb gekämpft habe, weil ich in Thailand war, und deswegen konnte ich da immer ziemlich frei aufkämpfen, muss mir nicht viel Kopf machen jetzt ums Ergebnis. Natürlich wirst du immer gewinnen, das ist klar, aber meine Trainer haben ja auch schon immer gesagt, Andi, du musst kämpfen, egal ob du gewinnst oder verlierst. Von da hatte ich da immer auch ein ganz gutes Mindset, was das angeht, aber das ist natürlich trotzdem in meinem Kopf, und das habe ich dann auch erst gemerkt, wie sehr das einen behindern kann. Also dieser Erfolgsdruck, sag ich mal, den man sich einfach selbst macht, den machen ja nicht andere Leute irgendwie. Wobei manche kommen schon und sagen, boah, den knallst du weg und so, und boah, ich will dies und das sehen. Und ja, genau, solche die machen dir natürlich Druck, ja. Und das ist mir dann erst aufgefallen, wo ich dann die ersten Kämpfe in Deutschland gemacht habe, wie schwierig das eigentlich ist, wenn du dann vor heimischen Puppen. Das ist ja auch immer bis heute eigentlich nicht so mein Ding, vor heimischem Publikum zu kämpfen. Ich war immer gerne lieber der Auswärtskämpfer, weil du da einfach mit weniger Druck reingehen kannst. Ja. Und zum Thema Schmerzen, ja gut, das ist klar, wenn du so einen Sport auswählst, und das merkst du dann auch schon im Sparring ziemlich früh, dass das halt auch wehtut, klar. Mhm. Und das ist eigentlich so nicht so das Ding, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Ja. Ich habe mir immer mehr, wenn ich hier in Deutschland gekämpft habe, Gedanken drüber gemacht, dass ich gut aussehen will. Also gut aussehen vom Kämpfen her, jetzt nicht so optisch oder so, ja, sondern einfach gut aussehen vom Kämpfen her. Und das hat mir immer sehr viel Druck gemacht und hat mir auch öfter mal so den Weg ein bisschen verbaut, dass ich locker einfach mein Ding machen kann und das zeigen kann, was ich möchte. Weil dieser Druck einfach für mich vor Familie, wenn meine Familie da war, war immer Katastrophe für mich. Ich habe auch mal gewonnen, wo meine Mutter und mein Vater dabei waren. Ich habe auch richtig blöde Niederlagen kassiert, wenn die dabei waren, weil ich mir da einfach vielleicht selbst immer zu viel Druck gemacht habe. Ja. Und das sind so Dinge, die gehen dir dann auch vom Kampf einfach durch den Kopf. Ja.
Aber man muss ja, also es geht auch nochmal vielleicht ein bisschen in Tobis Frage rein. So, ich will es einfach mal so sagen, man muss aber schon ein bestimmter Schlag von Mensch sein, sag ich mal, wenn man das macht, weißt du, also ich meine, klar, es gibt ja auch viele andere, die das machen, du hast ja auch in deiner Karriere sehr viele kennengelernt, also die auch Kämpfer sind oder Kämpfer waren, und ich glaube nicht, dass das jeder kann, weißt du, also nicht im Sinne von kann, dass es nicht jeder lernen kann, sondern einfach, dass da ist nicht jeder gemacht dafür.
Also das so durchzuziehen und dann hunderte von Kämpfen zu machen, das auf jeden Fall nicht. Ich sag mal, viele wollen das ausprobieren und finden das auch geil, aber die würden das jetzt nicht öfters machen.
Ja, also so gerade, entwickeln wie du.
Ja, genau. Ich sehe das bei uns im Gym. Da sind immer wieder Leute, die machen den Sport, die wollen das dann halt auch mal austesten, sag ich mal. Ja? Ja. Und wollen dann auch mal in den Ring und wollen mal das Gefühl haben, einfach, wenn du da einläufst und die Leute gucken und so. Und das macht denen auch Spaß und die lieben auch den Sport, aber dass sie sich jetzt, das ist ja eine ständige Vorbereitung. Du bist ja, wenn du oft kämpfst, wenn du regelmäßig so oft wie ich, ich war ja 5-6 Jahre lang nur in Vorbereitung von einem Kampf zum nächsten Kampf. Mhm. Und diese Jahre ziehen natürlich auch so vorbei dann. Das ist, ja. Dass das nicht für jeden was ist, ist klar, ja. Aber so kämpfen mal, so ein Kämpfchen machen, da, das machen ganz viele verschiedene Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für Leute zu mir kommen und sagen, Andi, ich will unbedingt einen Kampf machen. Kannst du mir irgendjemanden suchen, der so ungefähr ist, so wie ich? Das sind so ganz normale Leute, Banker, keine Ahnung. Wir haben alles Mögliche da. Ja? Leute, die einfach mal Bock haben, in den Ring zu gehen und auch mal vielleicht einfach zu kämpfen oder mal bisschen Energie rauszulassen oder so, ja. Aber so echt halt, nicht im Training.
Ja.
Weil im Training hält sich, also gerade bei uns, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Leute sich im Training halt ein bisschen zurückhalten einfach. Weißt du, die sollen wie miteinander spielen, wenn die da Sparring machen. Wenn du kämpfen willst, musst du auch mal ein bisschen härter machen. Aber letztendlich ist es nicht das Gleiche, als wie wenn du dann wirklich kämpfen gehst und halt richtig reinhaust, sag ich mal. Ja, das ist dann wieder eine andere Sache.
Und weil du sagst, dass also wirklich so, ich sag's einfach mal, gesellschaftsmäßig so von A bis Z alles dabei.
Komplett, ja.
Aber das sind dann auch Leute, die einfach sagen, keine Ahnung, ich hab Bock, weil ich den Sport geil finde, ich will fit werden, ich hab irgendwie ein bisschen Bock auf diese Art von Kampfsport.
Die meisten kommen mit dem Thema Fitness für uns, sag ich mal. Die wollen fit werden und Thaiboxen ist halt ein Sport, der den ganzen Körper einfach in Form bringt. Ja. Du machst Kondition, also du musst Krafttraining machen, du musst Konditionstraining machen, du musst Thai-Boxen, du musst Sparring machen, du musst einfach eigentlich komplett fit in allem sein.
Ich hab dich in
du musst Video beweglich mal sein.
Auf dem Parkplatz sprinten sehen.
Sprinten, ja, das ist einfach alles mit drin. Das ist so ein kompletter Sport.
Ja.
Du hast beim Thai-Boxen halt auch wie Ringen mit drin. Das ist einfach. Ja, das ist. Ich glaube, es gibt keinen anderen Sport, wo du insgesamt schneller fit wirst als beim Thai-Boxen. Aber es gibt natürlich auch, kannst du auch anderen Kampfsport nehmen. Das ist sehr ähnlich. Aber mit Thai-Boxer, ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen härter trainieren als viele andere Kampfsportarten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist viel Laufen dabei, viel Joggen. Das machen andere Kampfsportarten jetzt nicht so viel, ja.
Ich muss auch sagen, ich habe, wie das wahrscheinlich viele, die, weiß ich nicht, warte mal, da war ich 10 oder so, 11. So, irgendwann kommt ja mal, also da, bei uns war damals so hier die Welle mit, was gab's denn alles? Karate Tiger, Bloodsport und so die ganzen typischen 80er Kampffilme.
Ja.
Und dann denkt ja jeder mal so, ach cool, ich werde jetzt auch.
Ist ja auch cool,
irgendwie. Ja, super, auf jeden Fall. Und aber ich muss gestehen, ich habe mich ja damals dann auch so, also ich glaube, ich habe mal so 3 Tage Judo gemacht, so, weil als damals muss man auch dazu sagen, glaube ich, gab es nicht so diese, wie soll ich sagen, so Auswahl oder so viele Möglichkeiten.
Gar nicht,
Sport bei mir. Sportverein gehabt und dann hast du. Ich habe auch mal Judo gemacht und Taekwondo, glaube ich.
Und es waren halt viele Sachen davon, waren halt so das, was halt verbreiteter war, sage ich mal so, ne? Aber wenn man dann mal so im Fernsehen irgendwie. Eurosport gibt es ja immer noch, gell? Aber es gab es damals schon. Damals war Eurosport auch, ne?
Fight Club. Also, Super League gab es damals.
Also, als ich da so die ersten Thai-Box-Videos gesehen habe, und so, da habe ich gedacht, so, okay.
Das war so Super League. Super League war so die Anfangszeit von Eurosport, was sie gebracht haben. Das war so eine. Das war so eine Liga, wo. Da haben die auch sowas ähnliches, war so der Vorgänger von K1 vielleicht, würde ich sagen.
War auch so turniermäßig.
Auch so turniermäßig, genau. Mehrere Kämpfe, genau.
So wie du es vorhin.
Ich weiß aber gar nicht mehr genau, ob die da richtiges Thai-Boxen gemacht haben oder ob die da auch schon die abgespeckte Version, sage ich mal, wie K1 gemacht haben, dann ohne Ellbogen und Clinch.
Ja, das kann sein. Aber ich weiß noch,
wenn
ich.
Damals gab es noch nicht so viele Gyms wie jetzt.
Ja.
Es war gar keine Auswahl da halt, ja. Gab so ein paar versteckte Dinge. Ja. Wo halt auch dann nur ein gewisser Schlag von Leuten trainiert hat. Ja.
Ich habe eine Stunde Taekwondo gemacht, und das war dann nicht mein Ding.
Eine Stunde ist gut.
Ja, so eine Probestunde. Ja, weißt du, wo das war?
Nee, wo?
In Bockenheim über der Tomin.
Ja klar, bei Dome.
Genau.
Ah, ja, okay.
Ja. Das war einer der ersten, die hier Kampfsport angeboten haben überhaupt.
Siehst du mal, da war ich. Eine Stunde.
Ich, nee, war, so, ich war immer unten drunter in der Videothek.
Ja, okay. Da waren wir später auch öfter. Aber es nee, war so, ich weiß nicht. Das, vielleicht hat mir doch so ein bisschen so das Drumherum gefehlt. Ich bin dann hin und. Kennst du das, wenn du so die erste Stunde hast und das ist es nicht? Das war bei mir auch im Französischunterricht. Da wusste ich in der ersten Stunde schon, das wird ziemlich hart, okay, die nächsten Jahre.
Das war's.
Nein, aber das war da halt auch so. Der hat es bestimmt gut gemacht, aber es war so ein Raum voll. Ich gefühlt 50 Kinder. So, diese, alles mit Matten und so weiter. Und der war ziemlich hart auch unterwegs, was ich so nicht kannte. Und das war die erste Stunde. Das
ist eine lustige Story noch.
Ja, sehr geil, möchte ich gleich hören. Aber, und das war halt, und ähnlich ging es mir mit Judo, da war ich bei der FTG in der Marburger. Ja. Eine Stunde, da waren größere Jungs, die haben es direkt auf die Finger gehauen und keine Ahnung. Das hat so das Drumherum für mich nicht gepasst, weißt du, so. Und dann bin ich habe aber gar nichts gemacht. Ich war sogar im Fußballtraining, habe gesagt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich erstmal Jahre nichts gemacht, bis ich dann doch wieder zum Fußball gekommen bin. Aber das war so ein Ding. Ja, vielleicht hat man da auch gerade keinen Bock
drauf. Hat auch ein bisschen die Lockerheit wahrscheinlich gefehlt. Ja. Und das ist so bei diesen Kampfkünsten oft das Problem, weil die halt immer einen Meister haben, einen Großmeister. Ja. Und dann müssen sich alle verbeugen und alle haben ihre Anzüge an und stehen da stramm. Das war halt auch nie mein Ding. Und ich gehe nach Thailand und da ist alles anders. Alles sind cool, klar. Die sagen außer die Cups und den Trainern, haben Respekt, klar. Aber trotzdem, alles ist locker. So. Kein ja, stramm stehen, kein...
Nee, bei uns war das, nochmal, wie gesagt, du kannst, sorry, wenn ich unterbreche, ja, aber das ist so, das waren gefühlt 50 Kinder. Und halt wirklich alle, ich sag jetzt mal Gürtelfarben oder so, also ja, wirklich alle in einem. Ja. Und der hat halt praktisch von allen das Gleiche verlangt, zumindest so am Anfang und so. Das heißt, du kommst da rein, kannst gar nichts. Und es war ein Kumpel von mir dabei und der sollte sich irgendwie ja, stabil hinstellen und so halt nach vorne machen. Und der stand halt falsch und dann kam der, hat ihn gezogen und der ist halt richtig auf die Fresse gefallen und hat gesagt, so, das, du stehst nicht richtig. Und dann musst du dich wieder hinstellen. Und es war halt so, weil du halt als Neuer da reinkamst und praktisch, ich meine, hätte man das ein paar Mal gemacht, dann wärst du vielleicht auch reingekommen, aber es war halt so überwältigend, weil du halt von null auf irgendwas kommen solltest und dann man hat halt auch gut in dem Alter, wie alt war ich da, vielleicht, keine Ahnung, 8, 9 oder so, mhm, wo dann hast du halt auch gedacht, okay, da kannst du ja gar nicht gucken, was, wie kann sich das entwickeln oder so. Da habe ich gemeint, nee, okay, das hat mir jetzt nicht gefallen oder so. Und du, vor allem, du warst da mit so einem komischen Billo-Trainingsanzug drin und alle waren mit ihren weißen Dingern da und du, jeder hat schon gesehen, dass du da nicht hingehörst. Ja, zumindest noch nicht. Und war so die Pro. Das war halt so, wo ich gesagt habe, okay, boah, nee, war es da nicht. Ich habe noch viele andere Sachen gemacht. Unter anderem auch Keyboard, da war dasselbe. Da hat meine Mutter gesagt, ja, es war nur noch der fortgeschrittene Kurs frei. Und dann sitzt du da drinnen mit deinem Keyboard und das war halt auch nichts, bin ich auch nicht mehr hingegangen. Aber immerhin habe ich später geschafft, was durchzuziehen. So, es war nicht alles schlecht, aber zu dem Zeitpunkt war das halt nicht so das Ding.
Aber was machst du, was hast du für Sport gemacht?
Ja, so? Fußball. Also, ja, also, was heißt so, mehr oder weniger erfolgreich, war okay. Ich war auch, habe auch gut gespielt, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mit 17 die Kniescheibe gebrochen und dann sind wir auch wieder an dem Punkt, dann kommen dann andere Sachen lang, dann musste ich wieder rankämpfen. Nee. Dann war mir der Verein, wichtiger als mich persönlich weiterzuentwickeln, weil da waren meine Jungs, wir waren eine Einheit, wir haben gerissen auf unserem Niveau, man hat sich gut verstanden, der eine war für den anderen da und so weiter und dann war ein Angebot da gewesen, bevor ich mir das Knie kaputt und dann haben die gesagt, ja warte erstmal und dann war es mir wichtiger, doch bei meinen Jungs zu bleiben, anstatt dann zu gucken, wo es geht, die Reise hin. Im Nachhinein, meistens, wenn man dann abends irgendwie so was getrunken hat, gesagt, jetzt wäre es gegangen, wenn ich mein, ja, so weißt du, solche Gespräche, völliger Quatsch, aber nee, dann ist man so A-Klasse geblieben, dann hat man angefangen, auch noch ein bisschen zu trainieren und dann als Co-Trainer in die Kreisoberliga aufgestiegen mit der Mannschaft und das irgendwie so bei dem Sport geblieben, also die Leidenschaft für den Sport war da, körperliche, Entschuldigung, sag ich mal so, hat dann irgendwann die Motivation gefehlt, dann ist man irgendwie so rausgerutscht, ist irgendwie beim Sport geblieben, aber hat es nicht mehr so auf eine höhere Ebene gebracht. Also ein paar von meinen Jungs haben es dann schon noch geschafft und so, okay, ein bisschen weiter höher zu spielen. Aber es war dann eher so die Verbundenheit und das Zusammensein wichtiger als jetzt die persönliche Entwicklung und so. Und man hat es auch danach gesehen, die paar Jüngere sind, haben es dann irgendwie versucht, die sind dann auch irgendwie wieder zurückgekommen. Aber ja.
Also das ist ja auch beim Mannschaftssport so, das, ja, was zählt so ein bisschen. Ja.
Aber ich kann dir ganz kurz von seiner Taekwondo noch mal was sagen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, ja, ich kann mir das vorstellen, wie es war, aber du hast es nicht wirklich gewollt.
In dem Alter. Nein, ja, pass auf. Ganz ehrlich, es war mir fremd. Also das war tatsächlich so. Nochmal, um das, dass du richtig auf mich draufhauen kannst, aber das ist kein Problem. Die Sache ist, meine Eltern haben halt versucht, einen Sport für mich zu finden, wie das Eltern halt manchmal so machen. Ne? Mein Vater hat Eishockey gespielt bei der Eintracht und dann später Fußball.
Da rein, nicht oben drüber.
Ja. Und die haben halt versucht, mir irgendwie eine Sportart. Also ich sag mal so, ich rechne das hoch an, weil die haben mir viele verschiedene Sachen gezeigt und gesagt, such dir was aus, guck mal, was dir Bock macht. Und wie gesagt, vom Fußball, Taekwondo, Judo und was weiß ich nicht, was da noch alles war. Und das war halt aber für mich damals nicht die Zeit. Also da war ich vielleicht 7, 8, 9.
Ja.
8 vielleicht so. Und dann war auch erstmal Pause, weil ich gar nichts machen wollte. Und dann war ich in der Schule und dann haben ein paar Jungs gekickt, dann haben wir auf den Pausenhof gekickt. Und dann bin ich mit dem ins Training gegangen und dann kam es von mir selber so. Also nicht, dass meine Eltern mich gezwungen hätten, aber es war nicht die Motivation von mir da. Und dann bin ich mit meinem Kumpel gegangen und dann haben wir trainiert und dann hat der Trainer gesagt, okay, du bist gut, und dann mein Kumpel nicht so. Das war dann auch ein bisschen doof, aber man sagen, ja, aber du hast dann halt, bist dann irgendwie reingerutscht. Und dann hat man nach der B-Jugend gewechselt und dann bin ich halt wirklich in so einen Verein gekommen, wo es halt wirklich gepasst hat mit den Jungs und alles. Ja, natürlich kannst du sagen.
Was ich sagen wollte, mit dem nicht gewollt, um nochmal kurz auf dieses Wing Chun Beispiel zu kommen. Es war nämlich so ähnlich tatsächlich. Als ich damals damit angefangen habe, aber da ging es darum, habe ich später aber erst erfahren, da war es auch so, der einzige Vorteil, der ist dort, es gab dort keine, wie soll ich sagen, so nicht diese typischen Taekwondo- oder Judo-Anzüge, so, sondern da war so ein bisschen, man sollte nicht mit Straßenklamotten trainieren, aber du hast, also klar, später, wenn du da länger dabei warst, haben auch schon alle die gleichen T-Shirts angehabt und natürlich die gleichen Hosen, aber du bist nicht aufgefallen, wenn du einfach eine schwarze Jogginghose und ein weißes T-Shirt anhattest. So. Aber da war es auch so, dass du die ersten ich glaube, das Training auch so 2 Stunden, die erste Stunde hast du halt vorm Spiegel, da gab es diese Formen eben auch, und du hast locker fast eine Stunde 3 Bewegungen gelernt. Das war's. Also es war richtig so, eigentlich, wo du dich danach fragst, du, okay.
Auftragen polieren.
So ähnlich, ja. So, was soll ich damit, also nicht, was soll ich damit anfangen, aber da war ein bisschen der Hintergrund eben, weil es eben halt auch, wie gesagt, eine Selbstverteidigungsart war, so vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, dass halt da theoretisch nicht Leute auftauchen, die sagen, also da gab es auch, die sagen, hier, wie lange muss ich denn hier trainieren, bis ich kämpfen kann? Also nicht kämpfen im Sinne von kämpfen
gegen... Frage kommt auch bei uns oft.
Ja. Genau, so nicht dieses Wettkampf, sondern bis ich hier, was weiß ich, mich hauen kann, so. Und das, um das halt quasi so ein bisschen zu trennen, weil jemand, der mit so einer Frage da reinkommt oder mit dieser Einstellung reinkommt, der geht nach der zweiten Trainingseinheit, wenn der halt eine Stunde lang die gleiche stupide Bewegung vorm Spiegel machen muss. Und das war so ein bisschen dieses Ding. Und ich habe aber gesehen, was die anderen halt machen. Und ich hatte auch den Vorteil, dass ein Freund von meinem Vater das schon relativ lang gemacht hat. Deswegen wusste ich quasi, was man da dann lernen kann, wenn man halt mal dabei bleibt. Und das hat dann auch funktioniert. Aber ich, aber wir haben ja einen Trainer hier sitzen. Wie machst du das denn, wenn Leute kommen?
Ja, Tobi? Ne, erzähl es erstmal, aber die Geschichte will ich noch hören.
Ach so, stimmt. Du musst erstmal die Dojo-Geschichte erzählen.
Die Dojo-Geschichte Geschichte mit dem Dome. Ja. Ich habe mal irgendwann einen Anruf bekommen von denen, ob wir ein Seminar bei denen machen wollen, weil die sind ja eher so auf Kung-Fu, Karate unterwegs, sag ich mal. Und das läuft halt einfach nicht mehr so, wie es früher mal gelaufen ist, und die dann gemerkt haben, okay, so Thai-Boxer neben den so Thai-Box-Gyms kriegen immer mehr Leute, bei denen immer weniger. Und dann hatten die sich halt mal bei mir gemeldet, ob ich nicht mal bei denen vorbeikommen kann, ein Seminar bei denen geben kann für die Trainer quasi von denen, so diese Karate-Trainer und Kung-Fu-Meister. Die sehen sich ja auch alle als Meister an und so.
Ja.
Dann habe ich gemeint, ja klar, kommt mal bei mir im Gym vorbei, können wir quatschen. Und wie gesagt, wir sind ja alle sehr locker. Bei uns gibt's keinen Meister und du läufst da rum mit dem schwarzen Gürtel, und bei uns ist alles sehr locker. Wir laufen da rum barfuß, manchmal oberkörperfrei, Hose an, T-Shirt, je nachdem, wie du Bock hast, halt kannst du kommen, wie du willst. Und der Chef, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Dome war oder ob es irgendeiner, der das jetzt leitet, den Laden auf jeden Fall, kam rein und guckt sich so um und guckt so fragend halt, und ich sag, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und so die erste Frage, die er stellt, ja, wer ist denn hier der Großmeister? Und ich so, okay, was ist jetzt hier los? Großmeister, hier gibt's sowas nicht, weil ich bin der Andi, ich bin der Geschäftsführer hier. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die sind einfach ganz anders drauf als wir. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass wir bei denen waren, das ist halt da, Hierarchie ist da ganz, wird da ganz groß geschrieben noch und alle verbeugen sind. Das war auch immer so der Grund, wieso ich so das so ein bisschen gemieden habe, als ich jünger war. Ich habe auch so Einblicke bekommen in so Sportarten und so. Das war halt auch nie so mein Ding. Und dann, als ich das Thai-Boxen kennengelernt habe, das war halt ganz anders. Da war das war total locker halt irgendwie so. Und alle haben miteinander trainiert und ja, einfach ein cooler Sport gewesen, ja.
Locker, aber ich glaube halt gleichzeitig...
Locker, aber hart.
Sehr hart, genau.
Ja, super hart, ja. Also auch anders als... Auch Wing Chun, glaube ich, ist jetzt nicht so eine Sportart, weiß nicht, wie hart die da trainiert haben. War das hart jetzt so körperlich oder anstrengend? Oder
ja, schon.
Vom Fitnesslevel her, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich habe... Boah, wie weit habe ich denn angefangen? Ich glaube, ich war so 11 oder 12. Ja. Ich hatte jetzt nie... Ja, bis heute. Aber nie Übergewichtsproblem. Aber ich war, aber ich war damals auf jeden Fall so wieder so ein bisschen pummeliger, sag ich mal so. Und das hat schon sehr gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das gab auch immer so verschiedene Einheiten. Also du hast auch am Ende hast du immer noch mal so eine, ich sag jetzt einfach mal, Fitness-Einheit gehabt. Und da gab es auch manchmal so wie so Zirkeltraining, weißt du, dass du verschiedene Stationen durchläufst und so. Und das war schon, hat schon was gebracht. Und was da sehr interessant war, muss ich gestehen, man hat auch so Krafttraining gemacht, aber das Krafttraining war halt oft, oder waren viele Übungen mit deinem eigenen Gewicht oder halt mit dem Gewicht vom Partner zum Beispiel. Ne? Also, dass du quasi selber so ein bisschen steuerst, wie schwer jetzt ist, das Training wird quasi so. Ja. Das war schon ganz gut. Also, es hat schon, aber ich sag mal so, am Ende ist der Fitnessaspekt da auch nicht so im Vordergrund gewesen. Ja, ja. Also, es gehört dazu. Ja. Aber ich glaube, am Ende zielt es darauf auch nicht ab. So, es soll ja auch quasi ein unfitter, oder es sollte sich auch ein unfitter Mensch, sage ich jetzt mal, verteidigen können.
Auf jeden Fall.
In der Angriffssituation. Das ist eigentlich so das, was der Schwerpunkt war. Ne? Und wie gesagt, für mich hat es schon was gebracht, aber ich habe dann auch fast zeitgleich auch angefangen, Basketball zu spielen.
Ah, okay, auch.
Ja.
Cool.
Ja, und das war dann schon mehr Fitness. Hm. So. Also ja, die Kombination war dann okay.
Laufen und so.
Ja, halt, genau. Ja. Die Kombination war auf jeden Fall cool so irgendwie, aber das war dann mehr Fitness. Ja, und deswegen sage ich auch immer so, also ich muss
gestehen... Hast du Basketball im Verein gespielt?
Oder? Ja, ich habe bei der FTG angefangen, in Bockenheim. Dann hatte ich einen kurzen Ausflug. Oder eigentlich, ich hatte eigentlich nur zwei Mannschaften. Da war ich bei Maccabi zuletzt.
Okay.
Relativ lange, ja.
Position?
Flügel eigentlich.
Ja.
Also als
nichts mit Defense. Wir haben immer gerufen, dass wir mal zurückkommen.
Am Anfang muss, also wenn in der Jugend ist ja oft so, ich meine,
ich hat Stürmer gespielt.
Genau. Ich verstehe. Nee, ich habe halt schon, manchmal musst du halt auch Center spielen, weil du halt dann doch irgendwie ein bisschen größer bist als die anderen. Wobei ich jetzt auch nie riesig war im Vergleich so, aber weißt ja selber, so, ja, sobald du halt irgendwie, keine Ahnung, bist der Einzige, der...
Uns waren da Jungs dabei mit 15, die waren...
Genau, und dann ist halt klar, okay, der Typ muss Center spielen, so, ne?
100%, ja.
Und da war es immer so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen Center, aber also später so, als dann wirklich, wo es dann so richtig gut wurde, war ich eigentlich hauptsächlich Flügel, ja. Ja. War eine schöne Zeit,
irgendwann habe ich aufgehört. Cooler Sport auf jeden Fall.
Voll. Ich finde auch, das war für mich so, das war so das, was mich eigentlich am fittesten gemacht hat und auch gehalten hat, sag ich mal. Aber ich muss sagen,
dass mal zum Thai-Boxen kommen.
Ja, ja, das kann ich mir denken. Ich
lade dich mal ein auf ein Training.
Oh, okay. Wir setzen uns jetzt hier ins nächste Fettnäpfchen. Aber ist egal, wir machen das. Wir haben noch viele Schulden offen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir mal.
Mit euren Gästen, oder
was? Ja, wir hatten mal.
Zwei weiß ich direkt.
Eine kann ich sagen, und zwar hatten wir den Gordon hier. Der ist so. Free Runner heißt es, glaube ich, ne?
Nee. Trackrunner.
Trail.
Trailrunner.
Trailrunner, so. Genau. Also der
so querfeldeinischen
Taunus. Querfeldeinischen Taunus und so. Der krass, hat gesagt, Jungs,
das ist auch hart.
Ja, aber cooler Typ. Wir haben gesagt, wir laufen mal von Hohem Markt hoch mit ihm. So.
Joggen oder laufen? Ja, also spazieren oder so?
Nee, schon.
Schon ein bisschen.
Also er wird.
Nicht spazieren. Nein,
er hat gemeint, er macht ein kleines Vortraining mit uns, um zu testen, wie fit wir sind, um dann zu entscheiden, was wir machen. Und das schulden wir ihm auf jeden Fall noch. Tobi hatte dann aber auch Knieprobleme, also wirklich keine vorgespielten.
Nochmal, ich möchte es jetzt nochmal hier sagen. Sag ich habe ein lockeres Kreuzband, also ich habe wirklich Probleme. Das ist keine Ausrede, das ist halt wirklich.
Was tun dafür.
Ja, genau. Ich hatte Reha, ich mache Übungen dafür, aber mit Sport ist es halt immer so.
Ja, ich bin weiß, immer noch da, damit es zu festigen, damit es nicht so rumschlabbert, ja, sage ich ja. mal so. Und dementsprechend gerade
Kreuzband ist natürlich, wenn du dann da den Berg ja. hochläufst, über, ja. über so Hubbel und
ich
so.
Ich sag mal so, es hätte Termine gegeben, bevor das passiert ist. Aber,
deswegen gehen wir lieber ins Thai-Box-Training.
Ja. Ja, genau, ja. Ja, ich sag mal so, ich bin ja auch auf dem Fußballplatz immer so ein bisschen mit meinen Jungs unterwegs und es ist schon eher so das Rentnerkicken geworden, weil ich halt auch, muss ich sagen, auch so Kopfsache, so Angst habe. Und ja, es ist jetzt besser geworden durch die Übungen, aber ich hatte immer so kurze Elektroschock-Momente, wenn ich ja. falsch aufgetreten bin. Und so
kurz mal wegknicken das, ne?
Ja, ja, das so, weißt du, so dieses Wackelpudding Knie, weil du merkst halt, es ist ja, beim Fußball passiert, ich habe mich das, ne? so umgedreht. Ja, ich weiß es, da kommen wir bestimmt auch nochmal kurz drauf, aber ich habe ein Pass in den Rücken gekriegt, wollte mich drehen und dann hat sich alles gedreht, außer das untere linke Bein. Und alle haben gedacht, ich habe einen Kreuzbandriss. Das war halt nicht der Fall, aber es hat sich dadurch irgendwie was gelöst, dass es nicht mehr so fest ist. Und ich tippe, es ist das Außenband, weil da ist es ist mein, wie soll ich sagen, mein Schwächepunkt, wo ich es dann merke, wenn ich so Drehbewegungen mache. Es ist besser geworden. Grüße auch nochmal an Kerstin, meine Klassenkameradin, Sportleistung und auch meine Physio seit 100 Jahren, schon seitdem sie es macht. Aber es ist halt... ist halt schwierig, da auch vom Kopf und also ist noch nicht so fit, dass ich hätte da auch tatsächlich Interesse dran, auch das mit dem Gordon zu machen, aber es ist ich bin immer noch in dieser Aufbauphase oder auch tatsächlich noch an der Überlegung, ob man noch was macht dran, weil ich mit meinem Alter dann doch mit meinen Kids vielleicht noch was, ich weiß es nicht, also da will ich jetzt nicht groß drüber reden, aber ja. auf jeden Fall ist es so, dass ich da tatsächlich wirklich körperlich angeschlagen bin.
Ja, ich weiß nicht, dass es keine Ausrede war. Aber falls vielleicht der Kleine mal zum Probetraining geht, gehe ich mit ihm zusammen.
Ja.
Ich mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber ja, ich werde es machen.
Ich mach trotzdem eine Ansage, dass der dich auseinandernimmt.
Ja, natürlich. Natürlich macht er das. Auf jeden Fall. Ich habe auch, aber das hat mich auch voll geärgert. Ich habe ja dann nochmal so kurz vor Corona bin ich quasi so wieder so ein bisschen zurück zum Basketball gekommen, weil es halt so eine quasi meine, also der Verein, die FDG, in dem ich früher gespielt habe. Die haben mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 quasi Altherren-Mannschaften und da gab es quasi immer so ein freies Training, wo halt man ein bisschen mitzocken kann.
Nee.
Und da habe ich halt, komm, mal, um locker reinzukommen, einmal die Woche ist auf jeden Fall cool. Die ersten 2 oder 3 Mal dachte ich mir, ich gehe nie wieder hin, weil es wirklich so, also weißt du, wenn du ein paar Jahre nichts gemacht hast,
tut dir alles weh dann.
Ah, das war Katastrophe. Aber dann kam ich so langsam rein und dann war ich wirklich sogar so auf so ein, also ich meine, klar, der Kopf kann das auch alles noch und will es auch alles noch, der Körper macht nicht bei allem mehr mit. Mhm. Aber es geht trotzdem und leider war es dann, also ich war sogar kurz bevor dann Corona angefangen hat, dann halt die ganzen Sporthallen ja dann auch leider zugemacht haben und man
wir auch, ja.
Ja, yeah. Zum Glück redest du nicht ins Mikro, das hat man nicht gehört, Tobi.
Die sind schon länger wieder auf.
Ja. Und das hat mich halt aber wirklich geärgert, weil ich war dann so kurz an einem Level sogar zu sagen, weil der Trainer quasi, der da selber auch in der Mannschaft spielt, dann gesagt hat, so, ey, hast nicht Bock, musst ja nicht jedes Wochenende mal mitspielen, aber wenn wir mal ein Spiel haben, dann so macht es auch irgendwie mal Sinn, nicht nur montags ins Training zu gehen, sondern auch mal am Wochenende ein bisschen zu zocken. Ja, und dann wurde meine Karriere wieder beendet, aber ich habe mir sagen lassen, dass es wieder geht jetzt. Also es geht schon länger wieder, aber es war tatsächlich so, dass dieses freie Training oder freie Zocken war dann halt komplett weg erstmal. Und ich bin ehrlich, ich habe halt einfach Bock zu zocken in der Halle. So.
Naja,
ich will jetzt nicht irgendwie wie früher mit
Liniensprints
und so. Weißt du, das ist geil, aber ich habe halt Bock.
Liniensprints.
Ich sage auch ehrlich, mit dem Ball, weißt du, 2 Stunden ist was ganz anderes, finde ich, als halt das, was man dazwischen so teilweise machen musste. So. Und das
kommt
drauf
an, was du
willst.
Ne? Ja, ja, klar, natürlich.
Ich bin ja auch Ballsportfanatiker schon mein ganzes Leben auf jeden Fall.
Ja, ich würde es auch gerne mal wieder machen.
Finde ich auch super geil.
Ja.
Ich auch hier und da mal irgendwie auf den Court gehe im Sommer. Dann.
Hast du noch drauf? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du hast...
Ja, ich habe noch ein bisschen. Ein bisschen habe ich noch drauf. Ich habe vor ein paar Jahren hatte ich mal ein paar Basketballer trainiert von... hier von Skyliners und mit denen habe ich dann eigentlich so wieder angefangen ab und zu mal zu zocken halt. Mhm. Ja, der ist jetzt zwar nicht mehr da, der Kwame, aber da habe ich mal wieder...
Weiter drunter steigst du auch nicht ein.
Es läuft auf jeden Fall noch besser als gedacht. Besser als gedacht.
Sehr gut. ja, aber genau, das, um mal auf meine Frage zurückzukommen, wenn man zu dir, ich sage jetzt einfach mal, das erste Mal ins Training kommt, hat man da auch so eine Erfahrung wie der Tobi?
Bei uns ist so ein bisschen, also wir haben Probetrainings erstmal und da haben wir spezielle Tage, wo dann auch ein Trainer da ist. Muss man auch immer gucken. Es gibt natürlich Probetrainings Leute, die schon in anderen Gyms trainiert haben.
Aha.
Die macht man dann auch mal in den Kurs mit rein. Und gibt Leute, die Probetraining machen, die halt einfach noch nie was damit zu tun hatten. Und für die haben wir dann immer einen Trainer da.
Aha.
der dann erstmal so die Basics mit denen durchgeht halt. Ja. Aber auch auf ganz lockere Art und Weise, jetzt nicht irgendwie da. Da gibt es immer verschiedene Themen, kannst du auch nicht alles auf einmal lernen, ist klar, gibt beim Thai-Boxen ja, du boxst, du kickst, du kniest, du hast Ellbogen, du hast Clinch, da gibt es dann immer verschiedene Themen und da wird dann immer ein Thema bearbeitet, mehr oder weniger mit denen, die gehen dann eine Zeit lang in diesen Anfängerkurs, ist immer schwierig zu sagen, weil die Leute dann nicht rein wollen, weil die am liebsten nach dem zweiten Training kein Anfänger mehr sein wollen.
Ja.
Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal
Einsteiger.
Basics oder, Basic-Kurs, ja. Oder Essentials, also wichtige Sachen einfach, die muss jeder immer wieder, es ist auch ich muss so immer an meinen Basics arbeiten oder ich arbeite eigentlich an nichts anderes als an Basics, weil alles besteht aus Basics, aus den Grundtechniken, sage ich mal. Ja. Daraus entwickelt sich der Kampf. Und ja, so funktioniert das. Du kommst zu uns und bekommst eigentlich erstmal so einen Überblick darüber, wie was da alles gibt. Mhm. Und dann wird halt immer ein Thema so bearbeitet bei denen. Ja. Und sobald wir machen das jetzt nicht so fest, wo wir sagen, du musst jetzt da in diesen Anfänger- oder Basic-Kurs gehen. Die Leute können bei uns ziemlich schnell auch wählen, in den normalen Kurs zu gehen und mit den Fortgeschrittenen zu trainieren, sage ich mal. Mhm. Auch wenn es nicht immer die beste Wahl ist, weil die eigentlich viel mehr Basics bräuchten. Aber wir wollen den Leuten da auch nicht so reinreden, du musst jetzt noch mehr, du musst noch mehr Basics, du musst noch mehr Basics. Wir sagen denen zwar, das wäre besser für dich, aber wenn die sich entscheiden, mit ihrem Partner dann in den Kurs zu gehen, wo irgendwelche Kombinationen trainiert werden dann oder dann sagen wir halt auch nicht nein. Ne?
Ja.
Also sind wir ziemlich locker, was das angeht. Wo wir ein bisschen strenger sind, dann wir haben auch noch einen Kurs für Kämpfer. Mhm. Da kommt jetzt nicht jeder rein, da musst du erstmal länger bei uns sein, müssen wir die Leute kennen und müssen auch sicher gehen, weil da geht es dann ein bisschen härter auch zur Sache bei den Kämpfern, dann sage ich mal. Auch wenn das auch noch keine, auch wenn das nicht alles Profis sind, sondern auch Leute, die halt einfach das zum Spaß machen, auch das Kämpfen, musst du da halt erstmal ein gewisses Level haben, dass du dann mitmachen kannst. Ja. Genau. Ja.
Du hast noch eine Frage für Tobi?
Nee, du bist jetzt wieder schon. Ja, Verletzungen hatten wir noch offen und ich bin, also du bist für mich schon wieder einen Schritt zu weit gegangen, weil nicht zu weit, es ist. Du bist zu weit gegangen!
Ja.
Nein. Nee, ich hätte gerne auch noch den Schritt so, wie du da, du hast vorhin mal gesagt, du hast erstmal wolltest du den Gym aufmachen, damit du selber fit bist. Und mir fehlt noch der Schritt, wo er von einem Gym, wo er sich selber fit macht, so, zu einem Gym, wo er andere Leute trainiert. Weißt du, das ist der Part noch. Aber wir können ruhig da bleiben, nur das würde mich tatsächlich noch interessieren im Nachgang.
Wir können auch darauf jetzt eingehen.
Nee, weil, Ja, weil es ist ja nicht so, dass er sagt, okay, pass auf, ich gehe jetzt wieder nach Deutschland und hier, hallo, ist mein Gym. So funktioniert es ja nicht.
Die Lücke müssen wir auf jeden Fall schließen, ja. Aber du hast ja gesagt, erstmal wolltest du ein Gym haben, wo du dich selber fit machen kannst.
Warte, das habe ich nicht ganz verstanden. Hast du das schon in Thailand oder hast du gesagt, als du hier dann warst?
Nee, ich war hier so erstmal zum Abschalten ein bisschen, ne? Schon einfach mal wie ein bisschen Abstand erstmal von Thailand bekommen zu den Problemen, die zu der Zeit da waren. Und dann hat sich hier einfach, das hat sich so ergeben. Ein Kollege, mit dem ich eigentlich, der mich das erste Mal mit zum Training genommen hat hier in Deutschland, gesagt, komm Andi, du warst so lange in Thailand, ich kenne da ein Gym, die machen da, das ist ein Kampfsport-Gym, aber da gab es kein Thai-Boxen bei denen, da gab es nur Brazilian Jiu-Jitsu damals. Und er hat da Brazilian Jiu-Jitsu trainiert und hat mich dann gefragt, ob ich da mal für die Leute, die Jiu-Jitsu trainieren, Thai-Box-Training machen kann. So mehr oder weniger zum Spaß, sag ich mal. Ja, und das habe ich gemacht und dann waren halt einige Leute da, die gesagt haben, ey, ich hätte da öfter Bock drauf, kannst du nochmal machen? Dann kann ich auch gerne nochmal machen und so hat sich das ergeben, dass wir dann auf einmal zweimal die Woche trainiert haben und dann hat der Kollege von mir gefragt, der da das Jiu-Jitsu gemacht hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, vielleicht das auf Dauer zu machen, ob ich mir vorstellen könnte, die Halle mit ihm zu teilen und mich da einzumieten. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Ja. Und dann hatte ich auch die ersten Mitglieder einfach so durch das Dasein, durch mein Training, was ich gemacht habe, mit ein paar Freunden sozusagen, haben sich dann immer mehr Leute zusammengeschlossen oder angeschlossen an unser Training, haben halt mitgemacht. Und so wurde ich Trainer von heute auf morgen eigentlich, ohne mir da vorher Gedanken drüber gemacht. Toastmeister Andi, genau.
So würde ich gerne die Folge nennen. Großmeister Andi.
Hatten wir dann so
Nein, das war wirklich keine Sorge.
Keine Ahnung.
Auf einmal hatten wir so 20, 25 Leute halt. Und dann kam auch die Miete dadurch rein und so. Ja. Und ich war aber erstmal noch Kämpfer gewesen. Also deswegen war mein Fokus jetzt nicht darauf gelegt, da irgendwie möglichst viele Leute zu ziehen, die bei mir trainieren, sondern ich wollte irgendwie auch noch meine Zeit haben, für mich zu trainieren.
Ja.
Und hab dann immer gekämpft und das ist immer größer geworden und irgendwann war ich so beides auf einmal und das war dann eine schwierige Zeit auch. Ja. Ich war Trainer gewesen da, also Haupttrainer, war aber auch Hauptkämpfer gewesen, musste also sehr viel für mich trainieren und als Kämpfer muss man so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ego muss man schon sein, ja. Sehr schwierig, der Übergang dann von einem sehr erfolgreichen Kämpfer, sag ich mal, zu einem guten Trainer zu werden. Das ist auch eine Lernphase nochmal, die man da hat. Und das war auch sehr schwierig für mich, also habe ich erstmal meine Trainer aus Thailand nach Deutschland geholt damals. Ja.
Ah,
okay. Und habe dann praktisch mit denen mich trainiert und habe die auch so, das Gym war dann mit denen zusammen Trainer bei uns im Gym. Ja. Das war so der Start dann gewesen. Ja. Bis ich dann halt irgendwann meine letzten Kämpfe 2018 ich meinen letzten Kampf gemacht. Und dann habe ich...
Wusstest du, dass es der letzte sein wird?
Nee, wusste ich nicht.
Okay.
Wusste ich nicht. Ich habe blöden K.O. kassiert damals. War dann erstmal so ein bisschen okay. Das Gym ist immer besser gelaufen. Habe einen miesen K.O. kassiert. Habe erstmal pausiert, bisschen das wieder... Nach dem K.O. so, ich hatte mal eine Phase gehabt, da bin ich auch schwer K.O. gegangen und habe dann aber direkt weitergemacht und das war nicht gut, weil nach dem K.O. hast du so Gehirnerschütterung halt, ja, und wenn du dann direkt weitermachst auf den nächsten Kampf, ich habe damals so eine Phase gehabt, ich habe einen kleinen Schlag bekommen und hat immer wie so eine Gehirnerschütterung, es hat immer gewackelt bei mir im Kopf, ich war nicht mehr stabil, habe dann eine Pause gemacht, eine Länge, wollte eigentlich zurückkommen, nochmal kämpfen und dann kam halt auch Corona dann, ja.
Oh, okay.
2020 und das war eigentlich so der Punkt dann, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe jetzt alles aufs Gym, alles, dass das gut läuft, dass das größer wird, dass das wachsen kann.
Ja.
Und das war dann auch der richtige Entschluss einfach, weil beides gleichzeitig auf hohem Niveau kämpfen plus das Gym, das ist ja, war ja dann nicht nur das, dass ich... Erstmal war ich immer nur Trainer und habe so dieses Geschäftliche halt, habe ich mich einfach nicht drum gekümmert, habe dann auch ein paar Mal Probleme bekommen mit dem Finanzamt und so, muss Kohle nachbezahlen. Wie gesagt, ich war nie Geschäftsmann, ich habe keine Ausbildung gemacht.
Ich
bin nach Thailand abgehauen, habe da gekämpft, kam wieder, habe auf einmal ein Geschäft, habe ein Geschäft angemeldet, wusste gar nicht, was man machen muss eigentlich. Mhm. Ja.
Ja.
Und das haben wir dann, ja, wie gesagt, 2018, 2019 habe ich dann das immer mehr weiter vorangebracht, dass das immer besser läuft und dass ich auch besser davon leben kann. Dann auch mal ein Kind bekommen, auch mit meiner Frau jetzt. Und von daher war der Fokus einfach fest aufs Gym einfach und nicht mehr auf mich selbst, auf das Kämpfen, sondern eben halt auf das Gym. Ja.
Aber ich finde auch, also ich meine mal ganz ehrlich, wenn man es mit anderen Sport, also nehmen wir jetzt mal meinetwegen wieder Fußball als Beispiel gerne, ist es ja eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen in die höheren Ligen guckt, ja auch nicht anders. So, die sind meistens selber erst Spieler, oder erfolgreiche Spieler und werden dann Trainer.
Ja.
So, also dieses, ich kann das schon nachvollziehen, dass es sehr, sehr, also klar ist es vielleicht bei dir oder auch in so einem Fall dann eher möglich, beides noch so ein bisschen zu machen. Weil ich glaube, nehmen wir jetzt meinetwegen mal die erste Bundesliga, gibt es ja keinen, also jeder Trainer, der war mal Spieler.
Jeder Trainer, so.
Genau, das gibt's
halt nicht. Ich glaube, so Wayne Rooney hat es mal
gemacht. Ja, okay, zu dem passt aber auch.
Ja.
Ich glaube, so hat der angefangen.
Ja.
Aber in den unteren Ligen gibt es tatsächlich noch. Ich habe auch zweite Mannschaft trainiert und habe da drinnen noch gespielt, wenn zu wenig Leute da waren.
Ja, aber ich muss halt, sorry, jetzt
auf ganz hohem Niveau ist natürlich.
Einmal das plus, ich glaube halt auch, es ist nochmal ein Unterschied zwischen, hart gesagt, zwischen einem Mannschaftssport, weißt du, wo du auch sagen kannst, komm, ich bin hier Spielertrainer, aber da musst du ja, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr hier 90 Minuten durchspielen, sondern sagst halt, ja komm, ich mach 10 Minuten, dann den Rest.
Ist doch was anderes, wenn du das Training dann selber mitmachst, dann reicht es vielleicht, weil wenn du die Mannschaft auf dem Niveau trainierst, aber du hast ja Leute nicht, du hast ja, ich will jetzt mal behaupten, keinen auf deinem Niveau trainiert.
Nee, erstmal
nicht. Genau, deshalb, weil wenn du im Fußball auf dem, ich sag mal, hohen Niveau trainierst und du machst das Training mit, dann bist du ja sozusagen so auf einem Level. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, von Einsteiger bis Fortgeschritten oder sowas hast, hast du aber keinen Großmeister Andi, der bei
dir trainiert. So. Für dich selbst.
Ja. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist tatsächlich was anderes. Und
ja, dann, deswegen.
Dann, ja. Ja.
Aber warst du, also du hast ja gesagt, du hast nicht gewusst, dass es dein letzter Kampf ist. Nee. So wirklich? Also du hast jetzt nicht gesagt, so hey, das ist mein Abschiedskampf und dann widme ich mich voll dem Gym und der Trainergeschichte. Sondern das kam ja irgendwie so.
Das Ding ist, ich habe immer so noch so einen Hintergedanken, sowas nochmal zu machen irgendwann.
Ja.
Aber jetzt habe ich halt gerade so viel zu tun und ich will auch, wenn ich kämpfe, jetzt nicht gegen irgendjemanden kämpfen, den ich mir einfach aussuche, damit ich nochmal einen guten Kampf machen kann, so zum Abschluss. Deswegen bin ich, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich sag's.
Das wäre schon eine Frage gewesen, ob du quasi für dich.
Hintergedanken würde ich schon gerne nochmal fighten auch, ja. Ich bin auch noch fit. Ich habe jetzt so gute Leute im Gym, einfach so gute Trainingspartner, wirklich richtig, richtig starke Jungs, die wir da über die Jahre entwickelt haben, wo ich mir auch schon schwer tue, mit denen zu sparen, aber ich habe die immer noch alle unter Kontrolle, so sage ich mal.
Ja.
Und das sagt mir immer, da denke ich mir dann doch, jetzt kämpf doch nochmal.
Das ist nicht meine Frage.
Aber dann denke ich mir, du musst dich ums Gym konzentrieren, du musst da gucken, dass die Leute fit, du musst alles andere, was da halt noch so anfällt.
Das ist ja auch eine Verantwortung, die du dann hast.
Ne? Ja, viel mehr, weil jetzt habe ich Mitarbeiter und
das auch noch, alles ich meine Mögliche, auch, wenn du Leute trainierst,
ich muss ja gucken, dass das läuft. Ja? Das sind festangestellte Leute, die leben davon.
Ja.
Ich habe Kinder, ich muss gucken, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und
aber auch die Leute, die du trainierst, haben ja eine gewisse Erwartungshaltung.
Genau,
das ist ja auch eine Verantwortung, die du dann
auch
hast. Ich wollte nur wissen, ob du quasi, aber das hast du ja fast schon beantwortet, ob du quasi sauber im Kopf abschließen konntest.
Ich wollte auch noch mal passen, ein bisschen
noch gar nicht
formulieren.
Noch gar nicht,
bist du unzufrieden mit deinem in Anführungszeichen vorläufigen Karriereende?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Das Wort ist widerlich, das tut mir leid, dass ich es gesagt habe.
Nee, ich bin nicht so wirklich zufrieden mit dem, so wie das jetzt eigentlich gelaufen ist, so der Abschluss, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, ich habe auch viel Potenzial noch so ein bisschen liegen gelassen. Gerade zum Ende, weil ich hatte eine sehr gute Phase nach meinem Kreuzbandriss, wo ich wiedergekommen bin damals. Ich hatte eine richtige Serie gehabt nochmal. Und dann habe ich zwei Kämpfe, die letzten zwei jetzt, sind dann so blöd zu Ende gegangen auch, dass ich eigentlich nochmal, ich müsste das eigentlich für mich selber, müsste ich das nochmal ausgleichen. Ja.
Aber meinst du, wenn du den, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, letzten Kampf, der für dich ja der letzte war, wenn du den gewonnen hättest, wäre es anders gewesen, meinst du? Also meinst du, es liegt wirklich daran,
dass ich weiß nicht, ob ich dann nicht schnell nochmal gekämpft hätte. Weißt du? Dadurch, dass ich da so blöd K.O. gegangen bin und dann erstmal wieder so die Gedanken hatte, okay, mach's nicht wie damals, wo du dann einfach weitergekämpft hast.
Ist vernünftiger jetzt.
Ja.
Warte mal ein bisschen, dann ist halt, genau zu der Zeit ist halt auch unser Gym immer besser geworden, sag ich mal. Da war immer mehr Arbeit zu tun und immer mehr Leute.
Ja.
Das war so ein schleichender Übergang. Da hatte ich gesagt, okay, jetzt greife ich nochmal an, dann kam Corona. So, bumm, 2020 war März, gar nichts mehr.
Ja.
Dann waren ganz lange keine Kämpfe irgendwie auf dem Niveau gewesen, wo man irgendwie hätte sagen können, okay, da könnte ich ran. Das Gym hatte auch zu, ich hatte auch erstmal so ein bisschen Existenzängste gehabt, das kam ja alles da mit rein zu der Zeit. Dann ging's Gym wieder auf, dann wolltest du erstmal gucken, dass da wieder alles läuft und so. So richtig den Gedanken, vielleicht doch nochmal zu kämpfen, habe ich mir eigentlich so letztes Jahr, als dann, der hat dann nochmal so ein, zwei kleinere Verletzungen, bis ich die wieder durch Physio und so auch wieder im Griff hatte, hat's auch nochmal gedauert. Und dann letztes Jahr hatte ich mir schon nochmal so richtig den Gedanken gefasst, okay, jetzt greifst du nochmal an. Und das, da bin ich eigentlich noch mittendrin jetzt gerade und hab's immer noch nicht geschafft. Hab dann überlegt, okay, jetzt, wo wir da in Thailand waren, vielleicht kriege ich da irgendwo hin, zumindest ein Kämpfchen zu machen in irgendeinem von den Stadien. Mir scheißegal gegen wen. Hauptsache ich kann mal wieder fighten. Ist auch nicht gemacht, weil da war auch WM gewesen, dann auch war ich da beschäftigt gewesen natürlich auch und wollte auch dann Urlaub machen, mein Sohn dabei.
Ja, klar.
Ja, also der Gedanke ist immer noch da. Aber das Alter, das wird immer, das wird immer höher, die Zahl geht immer weiter nach oben. Nächstes Jahr werde ich 40 und ja, wie gesagt, ich glaube, ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Aber eigentlich sollte ich mal so einen festen Gedanken einfach haben, aber ich bin da so hin und her gerissen irgendwie. Ja. Also ich will mich auf einer Seite ums Gym kümmern einfach so und das so machen, dass alles gut läuft. Ja. Aber irgendwie auch so den Abschluss finden für mich, was das Kämpfen angeht. Ja.
Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich stelle das dir
sehr, sehr, sehr noch ein bisschen vor. So ein bisschen schwammig alles so, meine Gedanken, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ich glaube auch, wenn man halt nicht für sich wirklich so ein Ende, wie auch immer das ist, es kann ja auch sein, dass du sagst, ey, das ist mein letzter Kampf, das hast du aber dann fest in deinem Kopf manifestiert und dann verlierst du halt, kann ja passieren.
Dann überlegst du es dir doch nochmal anders, meinst du?
Das weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, wenn man
sagt... Er meinte ja, glaube ich, dass du, wenn du deine Karriere, also das geplant hättest, das genau. So zu beenden... Hm. Und das war halt so, dass ich glaube, das ist ja so, du hast es nicht gemacht, sondern es war fremdbestimmt.
Genau. Aber ich meine halt, selbst wenn, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich mir vornehmen würde, ich setze jetzt mit irgendwas da ein Ende. Und das Ende kann positiv ausgehen oder ich sage es mal negativ im Sinne jetzt in dem Fall, wenn man verliert, wäre es ja negativ. Aber ich glaube, dann kann man trotzdem irgendwie damit abschließen. Natürlich hast du dieses Gefühl, so, ey, wäre cooler gewesen vielleicht, wenn ich meinen letzten Kampf, auch entschlossen habe, als letzten Kampf gewonnen hätte. Aber ey, das ist halt mein
Aber Karriere zumindest hättest du einen Abschluss.
Genau.
Also, vor allem selbstbestimmt.
Und ich hatte halt, ich hatte halt nie so einen richtigen Abschluss.
Ja, genau.
Das Leute fragen auch noch, und wenn ich in Thailand bin, die sagen, Andi, kämpfst du nochmal, du bist fit. Es läuft noch alles. Der Körper hält jetzt gerade im Moment zumindest mal, ja.
Ja, was ich halt sehe, ist halt das, was wir gerade besprochen haben, ja. Ich meine, du hast mit 19 angefangen, hast diesen Werdegang, hast es so intensiv betrieben und auf so einem Level betrieben, über so einen Zeitraum. Und ich meine, auch wenn du jetzt, sage ich mal, nicht mehr zur Zeit aktiver Kämpfer bist, aber dein ganzes Leben darauf ausgerichtet hast.
Ja.
Und als Trainer, ich sag mal so, ich kann das auf einem niedrigeren Level nachvollziehen, aber auf deinem Level, jetzt als Trainer hast du bestimmt eine gewisse Befriedigung, das Wissen weiterzugeben und das, was du liebst, als Beruf machen zu können. Mhm. Aber das ist der kleine nicht zufrieden Mann im Kopf, der dann wieder klopft und sagt, hier, das eine Kapitel.
Das ist so ein bisschen dieses Kämpfer-Ego einfach, was immer noch innen drin ist. Weißt du, ich bin jetzt zwar super happy, ich produziere gerade sehr, sehr gute Kämpfer, die auch wirklich erfolgreich sind. Das befriedigt mich natürlich auch auf eine Art und Weise.
Ja, genau.
Aber nicht, da kommt keiner dran an dieses Stück.
Aber
das
an dieses
kannst du damit
selbst
nicht machen.
Dazustehen und diesen Erfolg zu haben, den ich ja auch hatte, das macht ja auch in irgendeiner Art und Weise süchtig.
Ja. Ist was anderes auf jeden
Fall. Das ist was anderes nochmal, ja. Aber es ist trotzdem jetzt so, wie es gerade ist. Also, ich bin super glücklich mit allem. Das ist so ein Ding, was mir immer so ein bisschen im Hinterköpfchen ist. Aber ansonsten bin ich mit meinem Leben, so wie es gerade läuft, absolut zu 100%ig zufrieden. Ich habe Kinder, ich habe das Gym, ich mache, was ich liebe. Ich kann mich jeden Tag mit meinen Jungs auf die Schnauze hauen, wenn ich Bock drauf habe. Oder auch nicht, wenn ich mal keinen Bock drauf habe, dann quäle ich die halt. Ja. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Ja. Das ist schon alles top, so wie es gerade ist. Ja.
Aber das Gym ist quasi jetzt, das ist so komplett dir, ne?
Das Gym ist mir, genau.
Ja. Ich
hatte früher einen Partner gehabt, wir haben uns das geteilt.
Ja.
Der ist dann 2015, hat er keine Lust mehr gehabt, einfach auf Gym zu machen. Ist auch Tätowierer, macht auch andere Sachen. Hat dann gesagt, Andi, ich gehe raus. Und dann habe ich sozusagen das ganze Gym übernommen, auch seinen Part. Mhm. Also mein Laden hieß ja früher mal Muay Thai School Frankfurt. Mhm. War dann nur auf Muay Thai bezogen. Ja. Und als er dann gegangen ist und ich auch das praktisch die anderen seine Sparte übernommen habe, die ich nicht aufgeben wollte, einfach weil wir auch da viele Leute hatten, die bei uns trainiert hatten und mit denen ich auch cool war, sage ich mal, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt quasi so als Überbegriff für dieses Gym, mache ich jetzt mein Gym und lasse alles unter mein Gym dann laufen.
Ja.
Und habe dann die anderen Sachen halt übernommen und die Mitglieder sozusagen. Und seitdem bin ich da alleine, ja. Mach das jetzt mit meiner Frau mehr oder weniger, die ist da auch Vollzeit am Machen und auch ihre Mutter. Und es ist so ein bisschen Familienbetrieb geworden, sag ich mal. Und ja, läuft eigentlich ganz gut aktuell und befriedigt mich total. Also außer dieses eine bisschen, dass ich noch gern kämpfen würde, bin ich eigentlich echt ganz happy hier.
Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du da irgendwie zu einem für dich befriedigenden Abschluss kommst, so oder so.
Danke, ja. Ich muss mal gucken, wie die nächsten Monate verlaufen, ob mein Körper hält, weil das ist halt auch immer Kreuzbandriss, wenn du einmal hattest. Man merkt das immer wieder mal. Es gibt Phasen, die laufen sehr gut, da merke ich gar nichts. Und wenn du dann so dieses bisschen mehr dann nochmal machst, auf einmal kommt es wieder zurück und legt dich dann wieder so ein paar Wochen einfach halt, bringt dich wieder zurück und da schwindet dann auch immer so ein bisschen die Motivation oder der wirkliche Glauben danach, dass es dann doch nochmal so kommen wird, dass ich dann vielleicht nochmal kämpfen werde.
Das heißt, wann hattest du den Kreuzbandriss?
Also Kreuzbandriss hatte ich das war kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe, 2014.
Läuft's noch, ja, oder?
Ja. Alles gut. Genau. 2014 habe ich mir beim Training ganz blöd das Ding gerissen, bin weggerutscht. Auch einfach nur Schritt nach hinten gemacht, war ein bisschen nass, weggerutscht, übertrainiert. Das war so eine Phase, wo ich war immer übertrainiert, jahrelang, aber da war mein Körper noch jung und alles war noch gut, da hat er das ausgehalten und dann irgendwann durch diese Stände nie Pause gemacht. Jahrelang nie Pause gemacht. Immer weiter von Kampf zu Kampf. Kampf gemacht, einen Tag Pause, wieder Training, wieder das gleiche von vorne. Irgendwann hat der Körper dann halt einfach mal gesagt, hier, und sehr einseitig trainiert auch, nicht wie heute. Heute bin ich viel komplexer, was Krafttraining angeht auch. Und das haben wir früher alles nicht gemacht. Wir haben gelaufen, wir sind laufen gegangen jeden Tag und haben Thai-Boxen halt gemacht bis zum Abwinken, so. Und der Körper, der würde man sagt ja halt, okay, jetzt
musst du dein Training anpassen.
Musst du mal ein bisschen anpassen, ja. Du bist nicht jünger.
Okay. Also ich muss jetzt auch hier mal ganz kurz nochmal die Vernunft sprechen lassen, weil du ja auch von Verletzungen, ja, muss ich. Mhm. Weil du ja auch von Verletzungen und so gesprochen hast. Und ich meine, das ist halt auch, ich meine, das ist ja auch ein gewisses Risiko dann auch, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, so, ach komm, so ein Kampf geht noch. Du weißt, also wie gesagt, klar, gewinnen kann sein, verlieren kann sein, wäre aber vielleicht auch nicht schlimm, so, ne, und so, aber
auch nicht schlimm, ja.
Aber verletzen wäre halt auch wieder so, dann, weil wer weiß, genau, weil was dann,
wie es weitergeht. Alles auf eine Karte, ich meine, du hast ja komplett.
Gut, ich habe Trainer angestellt, sagen wir mal so, wenn ich mich verletze, gibt es auch bei mir noch genug andere Trainer mittlerweile, gerade so, auch die normalen Kurse, sage ich mal, übernehmen mittlerweile auch teilweise andere Leute.
Als Kämpfer damals.
Als Kämpfer damals, ja.
Also ich meine, du hast alles dann auf diese
Karte gesetzt.
Und dann, wenn du da verletzt ist, dann ist ja praktisch auch alles.
Deswegen habe ich auch lange meine Schulter nicht machen lassen. Ich habe ja diese Schulterprobleme, wo ich dann damals die Schulter machen, wo ich dann so ein bisschen viel kurze Zeit auch dieses Thai-Boxen verloren hatte, da in Thailand, wo ich den Laden aufgemacht habe. Da hatte ich eine Schulter-OP gehabt. Diese Verletzung habe ich ganz lange mit mir rumgetragen, weil ich einfach keine Zeit hatte zu verlieren, irgendwie mit einer OP und dann Trainingspause und dann deswegen habe ich halt immer lieber zu der Zeit mit kaputter Schulter gekämpft. Das hat mir dann halt, ich habe teilweise Kämpfe gehabt, wo daneben geschlagen habe, Schulter ausgekugelt, zwei Schritte nach hinten, zack, das Ding wieder rein, das ging ja schon, das war ja nur noch, das Gelenk war komplett zerstört gewesen, nur noch meine Muskulatur hat das irgendwie zusammengehalten, zu der Zeit damals. Und ja, das, ich wollte halt einfach durchziehen und wie gesagt, ich hatte keine Zeit zu verlieren. Ich habe meiner Meinung nach sehr spät damit angefangen, 18, 19. Da gibt es viele Kämpfer, die haben da schon 30, 40, 50, 60 Kämpfe gemacht und ich hatte halt noch null sozusagen zu dem Zeitpunkt. Und ja, wollte halt dann immer weitermachen. Und das hat natürlich dann den Körper gut geschändet im Laufe der Jahre, sag ich mal. Ja,
mal eine kurze Frage, was hast du denn alles so davongetragen? Kreuzbandriss?
Also meine schlimmsten Verletzungen, so war halt die Schulter, wo die wirklich kaputt war. muss auch ein Stück vom Becken rausgemacht werden, hier rein, dann das Gelenk so ein bisschen rekonstruiert werden, damit das wieder Halt hat alles und nicht alles rausrutscht. Und Knie halt, das sind so die, eigentlich so meine rechte Seite, die ist so, weil ich bin Rechtshänder und du stehst ja beim Thai-Boxen eher so, hast da eine Auslage, wo du dann, jetzt mittlerweile bin ich da flexibler, habe mich auch ein bisschen umgestellt, auch durch die Verletzungen und so weiter, aber früher hatte ich halt eine Auslage und da ging halt alles mit rechts dann immer, deswegen ist halt auch meine rechte Seite, Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpel, das ist alles okay. hier im rechten Bein, Cyborg. Dann hoch, hier Hüfte, Arthrose, so jetzt, was ich halt mit was ich jetzt zu kämpfen habe und weiter oben halt Schulter, so links bin ich eigentlich immer ziemlich unversehrt geblieben, da habe ich eigentlich gar nichts, linke Seite ist top, ich meine Meniskus ein bisschen links, aber das war eine Kleinigkeit.
Aber stehst du, warte, wenn du Rechtshänder bist, stehst du links vorne?
Genau.
Aber warum geht dann viel auf die rechte Seite?
Ja, rechts ist die starke Seite, da arbeitest du einfach mehr damit, ne?
Ach, deswegen, okay. Nicht quasi, dass der Gegner mehr die rechte Seite trifft.
Nee, du arbeitest einfach mit rechts. Und damit machst du dir natürlich auch selbst immer.
Ja, okay.
Mit allem, was du machst im Thai-Box, machst du dir auch irgendwie selbst halt Schaden. Ne? Ich meine, du trittst mit dem Schienbein gegen ein Schienbein oder gegen ein Knie, was eigentlich noch viel schlimmer ist als gegen Schienbein. Ach.
Hast du auch mit diesen Stöcken so über dein Schienbein gerollt?
Nee, das ist mehr Film.
Das ist mehr Film, okay.
Und da gibt's auch eine lustige Story. Ich habe das gemacht.
Ja.
Und zwar in der Zeit, wo ich noch nicht in Thailand war. Mhm. Ich war hier in Kelkheim, glaube ich, in so einem Gym. Und da haben die hatten auch von Thai-Boxen halt keinerlei Ahnung. Ja. Wollten aber unbedingt Thai-Boxen, weil das gerade zu der Zeit halt so reinkam. Die haben eigentlich Kickboxen gemacht. Mhm. Und haben dann halt auch viel aus Filmen übernommen. Mhm. Und unter anderem das Bügeln des Schienbeins, sage ich mal. Ja?
Ja, ja.
Und dann mit Stock halt hoch und runter. Und das haben wir halt auch gemacht. Ich war dann eine Zeit lang gewesen, habe da trainiert und bin dann nach Thailand mit meinen wunden Schienbeinen, die komplett wund waren. Und die Thais, die gucken mich an und gucken so meine Schienbeine an. Sagen, was machst du da? Und ich so voll motiviert, Abhärtung halt, hier Stöcke und so. Und die haben sich totgelacht über mich.
Echt?
Die so, ach, du hast zu viele Videos geguckt, zu viele Filme geguckt und so. Das macht hier keiner.
Das
haben die ganz früher mal so ein bisschen gemacht, diese. Ja, da gibt's verschiedene Methoden, aber mittlerweile macht das keiner. Die Thais, die härten ihr Schienbein ab, indem die kämpfen halt. Ja.
Mhm.
Kämpfen. Die kämpfen viel und regelmäßig und das, wenn du kämpfst, bist du eigentlich nur noch damit beschäftigt, dein Schienbein irgendwie zu heilen, weil du hast immer Schramm an den Beinen, du hast immer Schwellung an den Beinen, wenn du regelmäßig kämpfst. Es geht teilweise schon gar nicht mehr weg. Du gehst mit den Schwellungen in Kampf, kriegst wieder drauf. Und das eigentlich müsstest du viel mehr Zeit benutzen, um zu heilen, als da, um irgendwas abzuhärten. Das ist unmöglich. Ja. Wenn du nicht kämpfst, und man möchte sein Schienbein abhärten, kann man das machen.
Ja.
Wobei ich da andere Methoden bevorzugen würde. Eigentlich fängst du an erstmal gegen weiche Sachen. Dein Schienbein muss ja erstmal so ein bisschen abgehärtet werden, bevor du an die ganz harten Sachen rangehst. Ja?
Ja.
Ansonsten, wir haben auch früher dummerweise Laternen ausgekickt hier mit dem Schienbein. Ja, und dann hast du halt so richtige Dellen im Knochen. Die füllen sich auch immer wieder mit Wasser dann und das wird dick und das ist eigentlich nicht so gut. Ne? Normalerweise, wenn du abhärten willst, fängst du an mit was Weichen und machst das halt sehr, sehr oft einfach.
Ja.
Sehr, sehr oft. Immer wieder. Und dann bist du mit der Zeit, gehst du an härtere Sandsäcke zum Beispiel.
Mhm.
Und dann nochmal härter. Und da gibt's welche, die sind erstmal mit Stoff gefüllt. Dann gibt's welche, da ist ein bisschen Sand mit drin. Und dann gibt's halt auch welche, die dann ganz, ganz viel Sand drin haben. Die sind dann halt extrem hart. Und so testest du dich daran und ja, härtest so mit deinem Schienbein ab, sage ich mal. Ja. Aber diese, ja, wie du in irgendwelchen Van Damme-Filmen oder so siehst, wo du dann da, das macht heutzutage eigentlich
Keine.
Das ist mehr Film.
Mehr Film. Ich habe übrigens meine Knieschmerzen vergessen bei dem ganzen Gespräch. Die sind
weg. So schnell geht's.
Ja, so schnell geht's.
Bisschen über Thai-Boxen geredet.
Ja,
ein bisschen Schienbein gegen Schienbein.
Schon ist der Knieschmerz weg.
Ja, vielleicht kann ich da irgendwie was anbieten so in der Richtung.
Ja, genau.
Ja.
Schmerztherapie.
Ja, genau. Nur durch Reden.
Genau, das ist gut. Läuft. Nur durch Erzählen von verschiedenen Geschichten.
Ja. Ich kenne da Ärzte, die nehmen richtig viel Geld für sowas.
Ja, sehr gut.
Aber ich würde, ist mir nämlich gerade aufgefallen, als du nochmal über die Kämpfe an sich gesprochen hast, kannst du nochmal vielleicht kurz erklären, wie so ein Kampf eigentlich abläuft, also so regelmäßig oder so, weißt du? Wir hatten einen Mark hier, der hat uns Rugby erklärt, aber jetzt haben wir die ganze Zeit über Kämpfe geredet. Oder sagen, wie, also okay, die Zeiten, 3x3 Minuten, beziehungsweise 5x3 Minuten oder wie es jetzt läuft, kürzer. Aber was wird da gezählt? Oder also beim Boxen sind ja die Schläge, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mal 100%, wie es funktioniert. Aber vielleicht kannst du da nochmal kurz, dass wir auch wissen, wie das rein von den Rahmenbedingungen abläuft.
Also Thai-Boxen in Thailand wird sehr klar, du wertest die Runden. 1-5 ist klar, wer welche Runde gewinnt, kriegt also so ein 10-9-Punktsystem. Wer die Runde gewinnt, kriegt 10 Punkte, der andere 9. Mhm. Und am Ende werden halt die Runden zusammengezählt. Wer mehr Runden gewonnen hat, der gewinnt den Kampf oder K.O. halt, klar. Und wie die Runde bewertet wird, da gibt es verschiedene Faktoren. Ja. Also der erste Faktor ist immer Schaden eigentlich. Wer hat mehr Schaden angerichtet? Ja. Wenn du da ungefähr gleich bist, dann siehst du, es gibt natürlich Treffer, leichte Treffer. Es wird weltweit wahrscheinlich auch verschieden bewertet. Ich rede jetzt von Thailand und in Thailand wird immer zuerst geguckt, wer hat mehr Schaden. Ja, wenn ich jetzt eine Aktion habe, die richtig gut war, dann, und du mehrere Aktionen, die jetzt nur leichten Schaden, dann zählt mein großer Treffer, sage ich mal.
Oder aber heißt Schaden dann eine Verletzung gleich? Oder
Schaden kann sein, zum Beispiel, wenn du Verletzung, ein guter Treffer, wo der andere zum Beispiel eine Bewegung macht, wo du siehst, boah, der hat gesessen. Ja,
ja, ja, okay.
Okay. Oder wenn du Cuts hast.
Ja.
Oder wenn der andere anfängt zu humpeln, zum Beispiel, wenn er harte Low-Kicks kassiert, also Kicks aufs Bein. Das ist Schaden, ja.
Okay.
Treffer, wo alles wegspritzt, Wasser, wo du siehst, boah, das war ein Volltreffer, ja. Sowas zählt immer mehr als so leichte Treffer, die zum Beispiel auf die Deckung gehen. Mhm. Was in Deutschland sehr viel bewertet wird, wo ich auch öfter mal in Konflikt komme mit den Refs hier in Deutschland, die Thai-Boxen, weil hier geht es oft danach, wer arbeitet mehr. Mhm. Aber gut, ich denke mir immer, okay, der arbeitet mehr, wer trifft nicht richtig, wieso hat mein Mann jetzt verloren, obwohl der viel mehr Schaden angerichtet hat. Ja. Und in Thai-Boxen sagt man immer, Schaden ist die erste, das Erste, was du bewertest. Ja. Mhm. Dann natürlich, ob du angezählt worden bist, zum Beispiel, ob du einen ganz schweren Treffer gelandet hast. Wenn du jetzt angezählt wirst, kriegst du einen Minuspunkt schon mal. Mhm. Dann gewinnt der Gegner mit 2 Punkten Vorsprung zum Beispiel die Runde. Ja.
Ah, dann 10-8 quasi dann.
10-8 dann. Mhm, okay. Ja. Kannst aber auch noch, wenn du nur angezählt wirst und den Gegner den Rest der Runde platt machst, kannst du auch wieder ausgleichen, sage ich mal, einen Punkt und kannst wieder hochkommen auf den 10-9. Oder wenn es ganz gut läuft und du kontrollierst die Runde komplett und gibst Schaden, bist außersehen getroffen, gehst um, kannst auch noch einen Unentschieden geben von der Runde. Ja. So ist das Punktesystem jetzt beim Thai-Boxen. Ja.
Aber hast du das im Kopf, während du kämpfst? Nein, oder?
Also du merkst so ungefähr, wie der Kampf läuft.
Ja.
Und klar, im Nachhinein sieht man dann manche Sachen manchmal von außen besser.
Ja.
Aber so ein gewisses Gespür, glaube ich, hat man da schon dafür. Außer es sind jetzt so ganz knappe Kämpfe, die wirklich auf Augenhöhe sind, dann ist es auch manchmal Ansichtssache einfach. Dann sind auch die Refs sich nicht einig. Dann gibt es manchmal eine Split-Decision, also 2 Refs sagen, der eine gewinnt, ein Ref sagt, der andere gewinnt. Sowas gibt's ja immer, sowas gibt's ja beim Boxen auch. Ja. Da gehen die Meinungen auch manchmal. Manchmal ist es auch nur der Winkel, wo du sitzt.
Klar.
Und guckst, siehst du manche Treffer besser, manche Treffer weniger gut. Ja.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine klar, wenn du mal angezählt worden bist in einer Runde, ist es wahrscheinlich relativ klar im Kopf, ja. Okay, jetzt muss ich Gas geben, ansonsten sieht's schlecht aus.
Ja, ja.
So, ne?
Ja. Genau. Oft sieht das auch der Trainer dann ganz gut und dann hast du ja die Rundenpause, wo du deinem Mann nochmal sagst, ey,
ja.
Du musst jetzt vorwärts gehen, weißt du, jetzt kannst du nicht mehr auf Taktik kämpfen, jetzt musst du. Du wurdest angezählt, du hast 2 Runden verloren, du hast jetzt noch 2 Runden Zeit, du kannst eigentlich nur noch gewinnen, du musst den K.O. schlagen. Weißt du, geh rein und jetzt nur noch Hände zum Beispiel. So verändert man da auch so eine Taktik während des Kampfes. Erstmal versuchst du gut zu punkten, sag ich mal, den Kampf ausgeglichen zu halten und immer so ein bisschen den Vorsprung zu halten mit Punkten. Wenn du dann zurückfällst durch so ein K.O., gut, dann musst du Taktik ändern. Und dann kann es auch sein, dass du halt mal vorgehen musst und versuchen musst, deinen Gegner dann K.O. zu schlagen. Ja.
Ja. Ja. Ist es, was heißt das Ziel, aber gehst du oder bist du quasi immer in den Kampf gegangen mit dem, war das immer das Ziel, okay, muss ein Knockout sein?
Nein, überhaupt nicht. Also mit dem Ziel, wenn du hast, wirst du nicht weit kommen.
Okay.
Weil wenn du es nicht schaffst, also es gibt so Kämpfe auch, wo mir das auch mal kam, okay, du hast ihn jetzt, du musst den K.O. schlagen und dann geht's meistens nach hinten los.
Ja.
Normalerweise gehst du in den Kampf und bist also, was ich meinen Leuten sage, wenn die in den Kampf gehen, erstmal Sicherheit finden. Gar nicht unbedingt versuchen, gleich von Anfang an, ich sag das immer so mit meinen Händen, das ist für die Zuhörer schwierig, nicht unbedingt gleich so einen Vorsprung zu bekommen, sondern wirklich stetig immer besser in den Kampf reinzubekommen, Sicherheit zu bekommen, auch in der Defensive, auch den Gegner kommen zu lassen, dass du sicher wirst, dass du siehst, wie er arbeitet. Und dann kannst du dich im Laufe des Kampfes, kannst du dich da reinsteigern, sage ich mal. Ja.
Also eigentlich das Ding kontrollieren, weil dann...
Kontrollieren,
ja.
Distanz kontrollieren.
Ja.
Und man sagt ja auch immer, wenn du versuchst, auf K.O. zu gehen, dann rennst du meistens selbst in den K.O. Und so das ist auch so. Weißt du, wenn du mit Aggressivität da rangehst oder mit zu viel Härte, dann bist du verkrampft. Weißt du, der Kopf, du musst locker bleiben, du musst flüssig bleiben. Okay. Schwierig zu sagen, gibt so und so Kämpfe, die laufen mal so und auf einmal laufen gut. Und auf einmal passiert irgendwas und du bist weg. Das ist halt Thai-Boxen. Da reicht manchmal ein Ellbogen, sag ich mal, du machst den ganzen Kampf, alles läuft nach Plan und auf einmal kommt ein Ellbogen flatt und du hast einen Cut, der wie von hier bis da geht. Ja. Deswegen liebe ich den Sport halt auch so. Ja. Du kannst nicht vorhersehen, was gleich im nächsten Moment passiert. Einfach, ja. Ich habe viele Kämpfe gewonnen mit K.O. oder zufällig dann noch, wo ich eigentlich verloren hätte. Und genauso andersrum auch. Wo ich eigentlich schon gewonnen habe, wo ich dann irgendwie in der letzten Runde in K.O. reinrenne. Ja. Ärgerlich, aber sowas passiert sehr oft leider.
Aber du hast ja so ein bisschen deine Verletzungen aufgezählt, aber so Cuts oder so werden da, würdest du gar nicht mit reinrechnen?
Nein, Cuts hat überall hier. Nein. Cuts sind keine Verletzungen, das gehört dazu zum Teil.
Cuts sind keine Verletzungen.
Nee, das gehört einfach dazu, weil du, das geht gar nicht, also wenn du keine Cuts hattest in deiner Karriere, dann stimmt irgendwas nicht, weil das geht so schnell mit den Ellbogen.
Ja.
Und du bist ja immer in der Distanz, wo mal so ein Ding durchrutscht und dann hast du halt schon einen Cut. Das ist wie so eine Rasierklinge einfach. Der Knochen hier, der ist so spitz und so hart, wenn du da hier drüber kommst, zack, hast du halt direkt einen Cut immer. Das sind, wie soll man das nennen? Das ist einfach nur Alltag halt beim Thai-Boxen.
Begleiterscheinung.
Ja. Begleiterscheinung, ja.
Stark.
Ja, das ist, ich hatte mal einen Cut in Hongkong, hier oben, dann nach dem Kampf, dunkel, ganz dunkler Raum, komplett dunkel, kein Licht, nix, kommt so ein Typ mit so einer Taschenlampe im Maul, leuchtet mich an und fängt an, sein Nähzeug rauszuholen, weißt du, ohne Betäubung, hier wird es ja immer ganz ordentlich gemacht, desinfiziert, dann bekommst du da ein bisschen Betäubung rein. In Thailand und Asien, China halt, wenn du da so ein Ding hast, die gehen da direkt. Also du gehst raus aus dem Ring, die stehen schon da. entweder in den Raum oder auch direkt neben Ring und nähen dich sofort zu. Ohne Betäubung, ohne nichts halt. Das ist so, das ist normal für die einfach, ja.
Das nennt man zusammenflicken.
Ja, zusammenflicken, genau.
So kannst du sagen. Alles klar, kannst gehen jetzt. Ja.
So. Tschüss. Aber es könnte auch sein, dass du in so einem Fall, aber wenn du jetzt bei so einem Turnier bist, wo du sagst, du hast da Werk, dann gehst du auch wieder in den Ring danach.
Mit Cut eher nicht. Nein?
Okay. Nee.
Mit Cut hast du, das darfst du nicht. Ja. Also ah, ja, okay. Wenn du einen Cut hast, der genäht ist oder so, dann kannst du nicht. Ja. Dann würdest du auch nicht, sagen wir mal, du hast jetzt einen Cut in der Vorbereitung oder so, darfst du auch nicht kämpfen. Ja. Der muss schon zugewachsen sein. Ja, in Thailand machen die das auch. Die brauchen Kohle, weißt du, die kämpfen dann auch mit Katze.
Aber beim Turnier, wenn du einen Cut hast, dann hast du ja wahrscheinlich das Kampf verloren und dann bist du
nicht weiter. Muss ja nicht sein.
Du kannst mit Cut auch gewinnen. Also in Thailand lassen die sehr, sehr lange laufen. Ne?
Okay, dann will ich den Schaden des anderen aber dann nicht sehen.
Ja, aber es kann ja sein, du kriegst, jetzt sag ich mal, in dem Fall das Wort leicht zu benutzen, ist schwierig, aber ich sage, du kriegst jetzt einen leichten Cut, eben wie du gesagt hast, weil du halt irgendwie blöden Ellbogen über die Stirn kriegst.
Das ist mal ein Unterschied, ob du ein Turnier kämpfst oder ob du einen normalen Fight machst, zum Beispiel, wenn du jetzt, kannst auch Weltmeister... Kämpfe sind meistens kein Turnier. Weißt du? Weltmeisterschaftskämpfe sind meistens einzelne Kämpfe, wo dann die in den Rankings die Bestplatziertesten dann sozusagen gegeneinander kämpfen und da ist es ja kein Problem. Da lassen die Kämpfe laufen und dann gibt es keinen nächsten Kampf. Aber wenn du jetzt ein Turnier kämpfst, bekommst du einen Cut und hast den Kampf gewonnen, kann es da sein, dass du den nächsten Kampf halt nicht machst, weil du nicht kämpfen darfst. Mhm. Da würde dann entweder es gibt ein Ersatzkämpfer sozusagen, der an der Seite sitzt, der dann einspringt für dich, oder doch der eigentlich verloren hatte, kommt dann eine Runde weiter, je nachdem.
Du musst uns mal ganz kurz diesen Weltmeistertitel erklären, weil du hast ja gesagt, es gibt da ganz viele verschiedene Verbände, glaube ich, oder?
Ja, Verbände. Ja.
Aber du hast ja einen Weltmeistertitel.
Ich habe einen Weltmeistertitel von einem Verband, IFSA heißt er, oder IFSA, je nachdem, wie man es nennen will. Es gibt in Deutschland, ich kann es schwer sagen, es gibt sehr, sehr viele kleine Verbände und es gibt große Verbände. Mhm. Große Verbände zum Beispiel beim Thai-Boxen ist WBC, wie beim Boxen auch. Das ist der grüne Gürtel, der ist international, hat er einen sehr guten Ruf. Gibt WMC und gibt noch ein, zwei andere Verbände, die wirklich sehr, sehr gut organisiert sind und die auch ein hohes Ansehen haben. Und dann gibt es unter diesen Verbänden auch noch ganz viele kleinere Verbände, wo auch gute Leute kämpfen. Es ist nicht so, dass da schlechte, das gibt auch Verbände, wo die Titel geschenkt werden, das ist ganz klar, wo die Leute einfach zum Beispiel ein Gym gründet einen Verband, kannst du machen, ist kein Problem, lässt deine ganzen Leute da starten, die sind alle Weltmeister.
Okay, ja. Okay.
Gibt's ganz viele, auch hier bei uns ganz viele, die das so machen. Ja. Und am Ende musst du mal ein bisschen gucken, gegen wen wurde gekämpft bei dem Kampf. Also wenn du dir wirklich sicher gehen willst. Wenn du halt keine Ahnung hast von dem Sport, dann ist halt jeder Weltmeister so ungefähr. Ja. Deswegen ist das auch, also der Verband und der Gegner, gegen den ich da gekämpft habe, war auf jeden Fall okay. Bin ich auch stolz drauf. Und habe auch nicht gegen irgendeinen, der aus Deutschland kommt, gekämpft. Das gibt es nämlich auch oft, wenn dann so ein Verband irgendwie, der vom Gym gegründet worden ist, dann kämpft halt irgendwie einer aus Frankfurt gegen einen aus Offenbach um Weltmeistertitel. Und da kennst du halt immer, okay, da stimmt halt irgendwas nicht. Ja, da ist irgendwas nicht richtig. Und so, das war bei mir nicht so. Aber ich habe... wie gesagt, ich habe viele andere gute Kämpfe in Thailand gemacht, wo ich eigentlich für mich persönlich mehr stolz drauf bin als auf diesen Weltmeistertitel. Aber ist auf jeden Fall nochmal was mir gefehlt hat in meiner Karriere, wo ich noch nicht vorher hatte. Als ich dann 2015 hatte ich den dann geholt. Das war nochmal, war auch für mich, war eine gute Sache nochmal. Und ist auch zum Verkaufen, sage ich mal, für Marketingzwecke auch immer eine gute Sache. Ihr habt ja auch gleich gesehen, wo ihr gleich gesagt habt, war Weltmeister und so. Yeah. Also werden die Leute hören dann schon hin. Aber ich bin dann auch offen und ehrlich und sage, das ist jetzt nicht mein Erfolg, wo ich mich mit brüsten würde. Weißt du?
Ja,
Ja, womit brüstest du dich denn?
Womit brüste ich mich? Ich habe gute Leute gekämpft, die in Thailand auch einen Namen haben, die die Leute hier wahrscheinlich nicht kennen. Aber wenn ich in Thailand das einem Taxifahrer erzähle, weil Taxifahrer in Thailand sind halt immer sehr Muay Thai begeistert wegen Wetten und so. Ja. Und wenn ich dann denen erzähle, ich habe gegen den Moses Sankthien Neu war einer der bekanntesten Thai-Boxer, die es in Thailand gab. Der ist tot, der hat sich leider Probleme gehabt, hat sich abgeschossen dann selbst. Aber den, sein Sohn, den habe ich mal gekämpft, auch ein sehr, sehr guter Kämpfer, unter den, in der Gewichtsklasse auch teilweise unter den Top Ten, so sage ich mal, in Thailand gewesen. Und da waren eigentlich alle Wetten gegen mich gestanden. Das war auch ein Turnier, was wir da gekämpft hatten. Und da hat eigentlich jeder gegen mich gewettet. Ich wahrscheinlich vor dem Kampf auch selbst gegen mich gewettet. Aber das ist eigentlich so der Fight, wo auch so für mich einfach der beste Kampf war, den ich jemals gemacht habe.
Ja. Wo war der?
Der war in Pattaya. Pattaya, Thailand auch.
Also ich würde, also wenn du Tobis Frage so beantwortet hättest, das würde komisch und wahrscheinlich arrogant klingen, aber wenn ich von außen die Frage beantworten müsste, ist, wie, die war mit was, nee, auf was, nicht auf was bist du stolz?
Du hast irgendwo, womit würdest du dich brüsten?
Genau, womit würdest du dich brüsten? Genau. Und da würde, also ich würde von außen sagen, ich finde, man kann sich mit dem kompletten Werdegang auch brüsten. Weißt du, was ich meine? So diese, mit der Story, finde ich.
Aber wenn man jetzt so ehrlich konkret fragt, was für ein
Kampf, ja,
oder
was für
ein Titel oder was hatte ich da am meisten, was war der wichtigste für mich, würde ich sagen, dieses Turnier, was ich da gekämpft habe, war so, das war mein persönliches Highlight vom Kampf her jetzt. War nicht die geilste Veranstaltung, war nicht das geilste Ambiente, da habe ich geilere Sachen gekämpft, Hongkong, überall eigentlich, also ganz viel verschiedenen Orten auf der Welt, wo ich sage, es war auch geil da zu sein, das war eine Riesenhalle, die war voll, oder da war, keine Ahnung, habe ich mehr Kohle bekommen, vielleicht am Ende des Tages, da gab es verschiedene Dinge, die cool waren, ja. Aber so vom Kampf an sich jetzt, oder von dem Fame, sage ich mal, den ich da, wenn man das so nennen darf, eher weniger. Meine persönliche Nummer 1 war Kampf gegen Moses Sankthien Neu.
Und so, und wo wir gerade und vom geschichtsträchtigen Ort, weil du hast vorhin gesagt, und das habe ich im Vorfeld tatsächlich auch mal gelesen, dass du das auch viel mit den Arenen zu tun hat. Ja, so historische Arenen, wo man sagt.
Ja, da hatte ich halt Glück gehabt, dass ich da noch, bevor das abgerissen worden ist, also schon mehrere Jahre davor, gibt in Thailand eigentlich zwei Hauptstadien. Und es gibt das Lumpini-Stadion. Und gibt das Rajaratnam Stadion. Das waren die zwei ersten großen Stadien, die es in Thailand gab. Und da war es halt früher super, super schwierig, als Ausländer zu kämpfen. Auch zu der Zeit, wo ich da gekämpft habe, war es noch sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Und ich habe da gekämpft früher in Lumpini, bevor das abgerissen worden ist. Und das ist auch eine geile Sache für mich so persönlich. Halt, wenn ich jetzt so die Videos da sehe, leider gibt's davon kein einziges Video. Also, mittlerweile wird ja alles gefilmt. Mhm. Früher wurde halt gar nichts gefilmt. Also es gibt von mir in Thailand, von diesen 90 Kämpfen, die ich gemacht habe, gibt's vielleicht 3 oder 4 Videos. Und heute wird halt jeder Kampf gefilmt, überall auf der Welt. Jeden Kampf kannst du irgendwo im Internet finden.
Ja,
so manchmal ein bisschen schade, weil davon hätte ich gern so ein bisschen ein paar Sachen zum Angucken, einfach so als Erinnerung. Aber das war auch so eine geile Sache, einfach so für mich, dass ich da nochmal kämpfen konnte dann damals. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Haben nicht viele gekämpft halt. Ich weiß nicht, ob... Also ich kenne... Um ehrlich zu sein, keinen anderen Deutschen, der im alten Lumpini-Stadion gekämpft hatte. Außer ich jetzt so. Vielleicht gibt es noch ein, zwei, aber das ist nichts Bekannte. Ja. Gab Ramon Dekker, der da früher, weiß nicht, ob euch der was sagt, Ramon Dekker war so ein ganz bekannter Holländer, der da jahrelang in Thailand für Furore gesorgt hat. Der war da ganz bekannt, der hat da gute Fights gemacht auch und so, aber ansonsten. Mittlerweile ist das anders. Ja.
Ich sehe so vor meinem inneren Auge lauter so Bilder.
Ja. Ja?
Bei dir auch so.
Ja, ja.
Also das hat wahrscheinlich auch mit den Filmen zu tun.
Ja,
aber jetzt habe ich noch eine Frage, die daraus aber resultiert ist. Warst du da wirklich, okay, du hast deine Freunde, deine Trainer und so weiter gehabt. Also so für dich, du warst aber doch alleine unterwegs.
Naja, auf jeden Fall.
Immer also alleine. Wirklich.
alleine mit den Thais halt, so, das war meine Familie, so dort halt dann. Ja. Ich hatte da mein Trainer war wie mein, ist halt dann wie dein Vater eigentlich, so ja. für die Zeit, so sage ich mal. Und auch heute habe ich noch einen guten Kontakt mit dem, klar.
Und ja, aber du bist, ich sag mal so, rein bildlich, so als einziger Europäer, so mehr oder weniger, aber schon da, wo du dich so rumgetrieben hast, sag ich mal.
Da in Ubon auf jeden Fall. Ja, da war er wirklich der Einzige.
Ja, aber das, dieses Bild im Kopf, ja. einfach zu haben, das, und du bist irgendwie alleine. Sprache selber irgendwie beigebracht und irgendwie dein Traum mit daher, ja, also weißt du, was ich meine? Das ja. ist einfach, dieses alleine das so durchzuziehen, jetzt mal abgesehen davon, dass ich dieses Stadion nicht kenne, ich aber mir vorstellen kann, dass das eine große Nummer für dich war, ist das für mich, was für dich jetzt so selbstverständlich erscheint, diese Nummer, dass du das alleine so krass durchgezogen hast, übertrieben beeindruckend. Also das muss ich jetzt auch mal so sagen, weil das sagst du gar nicht selber, aber das klingt für mich
das
so
mit. Das meine ich mit Brüsten.
Ja, ich weiß, deshalb habe ich jetzt nochmal deutlicher gemacht, weil du hast gesagt, der ganze Werdegang, aber ich wollte es jetzt nochmal ein bisschen so runterbrechen, weil das einfach, du das komplett alleine durchgezogen hast. Auch wenn deine Trainer und so weiter dabei waren, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes. Es wurde zu deiner Familie und du hast deine Leute da gehabt, aber es ist trotzdem so, diesen Schritt zu machen und das so krass durchzuziehen und dann, ich meine ganz ehrlich, ja, ich bin nach Thailand gegangen und so, ja, dann habe ich in Hongkong gekämpft, das ist ja nicht nur das, das ist halt so eine Sache, die dann immer größer geworden ist und das irgendwie dann doch, ja, ich muss das jetzt einmal so sagen, so mit diesem europäischen Background, in einem anderen kulturellen Background, praktisch deren Kultur anzunehmen und sich so da rein zu versetzen und so Schritte zu machen und solche Erfolge zu feiern oder solche Erfahrungen zu machen, das finde ich halt in der Geschichte noch mal krass, nicht krasser als deine Folge. Ich will es nicht, aber für mich ist das dieser Wille und diese Kraft, das umzusetzen, was dahinter steht. Das ist das, was mich gerade immer wieder, ich merke, ich komme immer wieder darauf zurück. Die ganzen Geschichten, die habe ich interessiert gelauscht, aber das ist das, was für mich immer wieder zurückkommt. Ja, auf jeden Fall. Das alleine so krass durchgezogen haben bis heute. Und jetzt gut, jetzt bist du wieder hier und Familie und du hast dein Gym aufgebaut und sowas. Aber das ist, fußt ja alles auf das, was du dir alleine praktisch erarbeitet hast oder was du, die Erfahrung, die du gemacht hast, mehr oder weniger auf dich alleine gestellt. Ich gehe ja nicht mal allein essen, weißt du. Nein, du weißt, was ich meine. Das ist so, also das ist groß. Das ist für mich einfach groß.
Absolut respektabel, ja. Wann kommt der Film? Ich habe so ein bisschen so ein, das wollte ich gerade sagen. Kommt der Film? Ich habe original so ein bisschen ein Drehbuch im Kopf. Ja, gut. Auch diese mit diesen lustigen Side-Stories, weil das halt auch in so einen Film voll passen würde, mit dem, dass du dann mit dem Schienenbeinstöcken da erstmal, ja, als du angekommen bist und dann lachen dich erstmal aus. Das ist schon sehr, sehr, stark, ja.
Also für mich ist
das war auch eine geile Zeit.
Für mich ist das definitiv jetzt dieses Gespräch wie ein, gut, es liegt wirklich vielleicht daran, aber trotzdem, das mit deiner Person, mit deiner Geschichte, da hat man einfach Bilder im Kopf, die man vielleicht ein bisschen besser dann sich auch zusammenbauen kann, aber es ist, ja, für mich war dieses ganze Gespräch wie so eine Reise, ne?
Ja. Aber ich glaube, man könnte einen sehr guten Kampfsportfilm draus machen.
Ja, das ist das Problem. Ja,
eine lustige Sache. Also ich mir bestimmt noch ein paar andere Geschichten auch dann ein. Ja. Manchmal gehe ich das auch so durch meinen Kopf. Auch. Ich bin auch einfach dankbar, so, dass ich das so erleben durfte. Es kam halt einfach so. Ich bin da immer irgendwie reingeschlittert in allen in meinem Leben. Ich habe das alles planlos angegangen. Das ist auch manchmal vielleicht das Beste, dass man so Sachen erleben kann. Ne?
Ich glaube auch oft, also das hört man ja öfters mal von Leuten, die ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, auch nicht nur von erfolgreichen, sondern allgemein hört man ja immer mal wieder dieses so, ja, ich bin halt irgendwie dazu gekommen oder das ist so zu mir gekommen oder ich bin da reingerutscht. Aber ich glaube, also klar, es kommt bestimmt auch mal irgendwas, wo man irgendwie reinrutscht oder so, aber es hat am Ende, glaube ich, immer alles doch damit zu tun, mit dem, was man macht oder wie man es gemacht hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Sachen, die du gemacht hast oder die du erreicht hast, die sind nicht, wie soll ich sagen, die sind nicht durch Zufall gekommen oder die sind nicht mit einfach Glück. Also klar, man braucht für manche Sachen, aber weißt du, was ich meine? Wenn du nicht dafür
von beiden,
so, ich glaube schon, und wenn du nicht so hart dafür gearbeitet
hast. Aber nur Glück ist natürlich.
Genau. Also weißt du, du hast ja.
Glück kann man ja gar nicht haben.
Ja, das ist auch was, du gehst in eine gewisse Richtung.
Genau.
Ja, und dann fällst du nicht
10 Meter nach hinten in eine komplett andere Richtung, sondern du rutschst vielleicht in einen anderen Weg, aber die Richtung ist irgendwie von dir selber schon, auch vielleicht, ja, wenn es unbewusst ist, und in dem Fall, glaube ich, relativ bewusst die Richtung gewählt.
Ja. Ja. Ich habe das so angenommen dann immer, so wie es kam, und halt versucht auch dann immer so irgendwie das Beste draus zu machen. Ja. Einfach,
ja. Und auch das ist ja dann eine aktive Entscheidung von dir, ja, weißt ja, du so. Ja.
Ja. Ja.
Ich hab auch nicht nur einen Film im Kopf, sondern auch Musik.
Thailändische Musik.
Da bin ich mal gespannt.
Ich muss zugeben, ich habe noch kein konkretes Lied, aber ich stelle es dem Andi erstmal vor. Und zwar haben wir in Sigis Bar eine Jukebox. Mhm. Ja, und die Lieder, die in dieser Jukebox drin sind, kann man in Form einer Spotify-Playlist hören.
Aha.
So. Und jeder Besucher oder Besucherin, die hier ist, hat die Aufgabe,
aha,
diese Jukebox mit Songs zu füttern. Kann auch, okay, nur ein Song sein.
Kommst du vorher nicht raus?
Oder? Genau, vorher lassen wir dich nicht raus.
Naja, vielleicht eher schon.
Vielleicht doch. Nein, aber okay, wenn du ein spontanes Lied, okay, im Kopf hast, dann...
Können auch mehrere sein, und es müssen jetzt nicht spezielle Lieder sein. Vielleicht welche, die dich begleitet haben, oder wo du sagst, es ist ein thailändisches Lied, das wir alle hören müssen, aber oder was dich beeinflusst oder hat, oder was du beim Training hörst. Also es ist völlig offen, es ist völlig egal.
Muss auch kein bestimmtes Genre sein, ist völlig egal.
Das kennst du? Thailändisch, oder?
Kumite.
Kennst du das? Der war schon ein Lied.
Doch? Das ist ein Song, der fängt so an, aber.
Ja, ja, ich weiß, wir haben Bloodsport drinnen, wir haben Karate Tiger schon irgendwo drinnen, wir haben Rocky hier, aber ich glaube, wir haben beim Rafa drinnen.
Okay, ja. Soll ich mir jetzt eins aussuchen?
Ja, mach mal.
Ja, du aber darfst, aber
das Vorteil wäre es natürlich, wenn es auf Spotify ist.
Weil ja, klar, nicht. Spotify. Ja. Spotify hat alles.
Also haben wir die Andi Rögner thailändische Playlist. Kann man verlinken auch.
Die Frage ist nur, wie geben wir das ein, wenn das auf Thailändisch geschrieben ist?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja, du kannst doch übersetzen.
Oder ich schicke euch einen Link. Oder
ja, schick uns einen Link. Aber du kannst es also auf jeden Fall sagen.
Das ist natürlich auf diese Thai...
Und ist das, ist
ganz
das
ehrlich, wie ist dein Handy eingestellt? Du guckst jetzt gerade in dein Handy. Schreibst du auf Thai oder ist das Deutsch? Oder ist das
nee, aber zum Beispiel, wenn du hier auf Spotify bist und du willst Thai-Songs hören, dann musst du die auf Thailändisch eingeben, weil sonst kommen die nicht.
Also krass. Das jetzt noch mal, die kann man gar nicht auf Englisch oder so eingeben?
Nee, die kannst du nicht. Du kannst zum Beispiel den Interpret hier, kannst ja, du, der ist meistens auf Englisch.
Mhm. Uh-huh.
Und dann aber die Songs, die sind halt dann...
Okay, ja, du lieferst es auf jeden Fall nach, schick uns eins
der Links. Aber ihr sollt auf jeden Fall sagen, wie die heißen.
Ja, ja, klar. Also, ja, mach ich gerne. Ja.
Aber wie heißen die auf Thai?
Auf Thai?
Ja, sag mal ein Songbeispiel.
Ein Song, Okak. Ja.
So heißt der?
Okak. Das war so ein Song.
Was heißt das übersetzt?
Okak ist eigentlich so der Song, der mich über Thailand begleitet hat, weil der dann... ich musste den immer singen. Meine okay. Leute haben immer, wenn wir irgendwo waren, Thailand ist ja immer so mit Liveband und so. Ja. Und egal, wo wir dann waren, die wussten, ich kann dieses Lied singen.
Geil, okay.
Und dann haben die immer gesagt, Andi auf die Bühne. Und da habe ich in Bangkok zum Beispiel in so einem Y50 hieß der Laden, da waren halt, das Ding war komplett voll. Da waren irgendwelche Leute, die im Fernsehen auftreten in Thailand und so ein bisschen so ein Laden, wo so Szene auch war.
Ja.
Und dann sagt mein Kollege Andi, du musst jetzt auf die Bühne, du musst jetzt Okak singen. Vor so ungefähr 500 Leuten oder so, die alle da stehen. Und das war so das erste Mal, und ab diesem Zeitpunkt haben sie mich halt jedes Mal auf die Bühne geschickt, wenn wir irgendwo waren, wo Live-Musik war und ja, so Bands gespielt haben. Und ich musste immer diesen Song singen, jedes Mal, egal wo. In Laos, in Bangkok, in Ubon, überall habe ich diesen Song gesungen.
Ist wieder eine Filmszene.
Okak bedeutet gebrochenes Herz. In Thailand, in thailändischer Musik geht viel um die Liebe. Um die Liebe und um die gebrochene Liebe. Es ist, glaube ich, generell in Asien so ein bisschen so, dass sie...
Wie würdest du den Song beschreiben? Weil wir können ja jetzt noch nicht hören. Würdest du den eher als
so ein bisschen Rock?
Rockig?
Ein bisschen rockig, auf jeden Fall.
Ja, okay.
Und die Band heißt Body Slam. Das ist so eine...
Ach, geil.
Das war so zu der Zeit, wo ich... Also, sind immer noch gut dabei, aber die waren früher so die bekannteste Band einfach so. Was so... Indie-Rock oder so angeht in Thailand. Und das hören die halt sehr gerne, diese Art von Musik.
Mhm.
Genau, und das war der Top-Song aus dem Jahr, keine Ahnung, frag mich nicht mehr. Und wir waren dann immer, als ich noch so, da war ich noch so, wie alt war ich da, so 20, 21. Und die Jungs so aus meinem Gym, die waren alle so 16, 17 ungefähr. Und wir sind dann immer mittags, haben wir uns getroffen vor der Uni. Da war so ein Kaufhaus und in Thailand gibt es überall in den Kaufhäusern hast du so kleine Karaoke-Boxen, wo die Leute dann während der Pause reingehen, so mit 2-3 Leuten und dann da Karaoke singen. Aber so 100 Stück nebeneinander einfach, halt komplett alles voll und hast dann die Tür zu und die sitzen dann da stundenlang und singen Karaoke-Lieder. Und ich war halt da mit meinen Jungs auch immer drin, Karaoke singen.
Geil.
Und okay. Das war so mein erster Song, den ich da auswendig gelernt habe, sozusagen. Ja, gut. Ja, den habe ich dann quer durch Thailand, habe ich den dann zum Besten gegeben, ja.
Den musst du uns auf jeden Fall schicken.
Den schicke ich euch gerne.
Sehr, sehr gut. Wo hast du einen heute, Tobi?
Ey, ich bin gerade richtig geplättet. Also was da... Nee, tatsächlich nicht. Und gerade was diese klassischen Filmdinger angehen, haben wir die ja schon mehr oder weniger drin.
Alle.
Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade... Vielleicht fällt mir noch was ein, wenn du jetzt was sagst.
Nee, ich habe keinen.
Krass, gell?
Yeah, ja,
ich finde, dein Song steht auch für sich jetzt, für diese Folge hier. Ich glaube, da können wir jetzt sagen, was wir wollen, da kommen wir überhaupt nicht dran.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon eine gute Wahl.
Ja.
Wir hören uns den gleich nochmal an.
Ja, ich spiele euch den gleich mal vor.
Sehr gut. Unbedingt.
Ja.
Genau.
Magst du noch was Abschließendes sagen, Andi?
Ja, war auf jeden Fall geil hier bei euch.
Sehr gut.
Das hat mir gut gefallen. War ein bisschen aufgeregt vorne weg.
Echt?
Weil, ja, ich bin normalerweise... Ich weiß nicht, schüchtern würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Du weißt halt nicht, so was
ich bin manchmal nicht so redegewandt vielleicht.
War super.
Weil ich meistens nur im Training die Leute anschreie den ganzen Tag.
Okay, das wär jetzt
was auch sie zu tun haben, ist eher so ein Befehlston.
Ne? 2 Stunden ein bisschen hart für uns gewesen. Dann hätten wir nicht viel gesagt.
Wäre aber auch interessant vielleicht gewesen, einfach durchgehend angeschrien zu werden.
Aber letztendlich fand ich es schon richtig cool jetzt. Und sehr gut. Ja.
Das freut uns.
Tolle Sache hier, was ihr hier macht, auf jeden
Fall. Sehr gut, das freut uns. Ja. Ey, ich sag mal für mich abschließend, ich drück dir auf jeden Fall alle Daumen, dass zumindest der kleine nicht zufrieden Mann in meinem Kopf eines Tages seine Ruhe findet und du irgendwie...
irgendwie einen Abschluss wird man da schon noch finden.
Denke ich auch. Ich glaube auch.
Hab ja noch ein bisschen Zeit.
Erstens das und zweitens am Ende, wie du gesagt hast, wird das auch einfach irgendwie zu dir kommen.
Ja, das denke ich auch.
Wie der Rest.
Wenn gerade die Zeit nicht dazu ist, sondern meine Frau ist auch nochmal schwanger jetzt, die bekommt im Mai nochmal ein Kind und das ist natürlich nicht der optimale Zeitpunkt, jetzt da im Training Vollgas zu geben und auf alles andere so zu scheißen, sage ich mal, weil am Ende des Tages, wenn du halt gut kämpfen willst, dann muss man einfach sagen, du musst dich ja sehr auf dich selbst fokussieren. Und das ist sehr schwierig jetzt in meiner aktuellen Phase.
Klar.
Aber ich werde das Thema geht ja nicht einfach so verloren. Das bleibt ja erstmal im Hinterköpfchen. Das
ist ja auch wichtig, Frau und Kinder. Und das ist
ich kenne Leute, die haben auch mit 45 nochmal gekämpft. Und ich versuche ja immer, mich fit zu halten, weil das, was du vorhin gesagt hast, fand ich gut, wegen deinem Knie, weil wo du gesagt hast, du überlegst dir vielleicht doch nochmal, das machen zu lassen, weil du eben mit deinen Kindern auch später nochmal paar geile Sachen machen willst.
Das ist tatsächlich der
Hauptgrund. Und genauso geht's mir ja auch. Viel, was ich jetzt gerade tue oder wie ich gerade trainiere, tue ich eigentlich deshalb, weil ich das noch ganz, ganz, ganz lange machen will. Genauso. Ich würde am liebsten, wenn ich 90 bin, noch mit meinen Leuten Sparring machen und mich da fetzen. Und ja, das ist eigentlich so der Grund, wieso ich mein Training so umgestellt habe irgendwann und mehr auf Gesundheit, also was heißt Gesundheitstraining? Auch das eben, Vorbeugetraining auch mit einzubauen und nicht nur das zu machen, was mir am meisten Spaß macht, weil dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Sparring machen und mich kloppen, wahrscheinlich. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, gell? Dass man, solange man jung ist, sind die meisten Leute fit und umso älter die werden, geht die Beuge mal weiter auseinander und du hast dann sehr wenige, die dann noch fit sind im Alter und das ist schon so mein Ziel.
Oder Rafa hat gesagt, dass es auch viel Kopfsache ist, dass man sich drum, ja klar, kommt es auch auf den Körper drauf an, aber ich glaube, es ist auch immer so, ob man sich dem Ganzen ergibt oder ob man 100%. Sich halt dementsprechend doch
was willst du aus deinem Leben machen halt, weißt du, du musst, die Leute arbeiten, die arbeiten viel, die haben auch noch andere Sachen zu tun, aber so eine Stunde am Tag in seinen Körper zu stecken, ich glaube, das wird dir, wenn du älter wirst, wird dir das viel bringen, weißt du, weil Ich sehe das an meinem Vater so ein bisschen. Der war früher auch sportlich und dann hat er einfach ganz lange keinen Sport mehr gemacht. Ja. Und jetzt wieder reinzukommen und dann wieder fit zu werden, das ist ja fast unmöglich. Ja. Das ist alles, nichts ist unmöglich, aber das macht es dann noch schwieriger, als wenn du mal zumindest so ein bisschen Sport gemacht hättest in den letzten 20 Jahren. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt.
Da müssen wir uns auch immer in die eigene Nase
kriegen. Ja, auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, ich mache gar nichts, aber wahrscheinlich viel zu wenig. ist so.
Ja, du musst dich erstmal um dein Knie kümmern wahrscheinlich, dass du das richtig hinbekommst. Ja, also sonst macht das, wenn du immer so ein... Ich kenne das von mir, wenn ich da Verletzungen habe und die sind nicht gemacht, dann hast du natürlich immer so ein bisschen Schiss und...
Ja. Es ist jetzt besser geworden, ne, nochmal, aber es ist nicht, also auch nicht aus dem Kopf raus und es ist auch nicht so... Ja, diese seitlichen Bewegungen, ne? Ich gehe auch joggen hier und da mal. Jetzt war Winter, gebe ich offen zu, da war es nicht so oft, eher weniger. Wird jetzt wieder ein bisschen mehr werden, weil mit den Jungs auch so, das macht ja auch Spaß, dann kann man das auch ein bisschen verknüpfen. Aber das geht dann auch, weil man so gerade Bewegungen macht, ne? Aber gerade beim Fußball, wenn man dann mal kickt oder so, dann merkt man halt auch, wie sagen die so schön, da wird man schnell mal hops genommen, weil man nicht mehr hinterherkommt. Aber das will ich mir nicht bieten lassen, weil da ist mein Ehrgeiz zu groß. Aber ja. Nee, das ist noch so eine Sache, die bei mir im Kopf so hin und her springt, was man da macht. Aber auch halt, ich kann mich auch nicht beschweren, ist auch alles gut. Dementsprechend hat man auch immer zu tun und jetzt hier Spiel, da Leichtathletik und so, das alles drum und dran von den Kindern und Arbeit und dies und das. Man hat halt auch immer diese Sachen und dann braucht man auch mal die ruhige Minute für sich selber, darüber nachzudenken und ja, das ist noch nicht so ganz ausgegangen. Also ich habe auch gesagt für mich, ich gucke jetzt erstmal eine Zeit lang, dass ich das mit meinen Übungen und so weiter hinkriege, dass ich das gestärkt bekomme. Und ist ja auch viel besser geworden schon.
Ja. Also dieses Training. Da kann man viel machen, so. Mit guten Übungen kann man viel machen.
Ja, ich habe
guter Physio, guter Trainer. Gute
Physio, nochmal, Kerstin, danke. Die ist wirklich gut. Und die hat mir auch sehr viel gezeigt, was ich so machen kann. Aber wie gesagt, das geht halt bis zu einem gewissen Punkt und muss ich halt schauen und auch mehr dahinterher sein, dass es wirklich funktioniert.
Dann komm doch mal zu den letzten Worten. Das waren sie ja fast schon.
Also ich möchte mich auch erstmal bedanken, dass du da warst, weil ich mich auch sehr darauf gefreut habe, so diese, wie gesagt, da mal hinter die Kulissen zu gucken, von dem, was praktisch, du bist ja mein Nachbar, ja, und da mal zu hören, wie es dazu gekommen ist und was du für ein Typ bist und was du für einen Werdegang hast. Und das war mehr als beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Über das Drehbuch von dem Film unterhalten wir uns ohne Mikrofone, dann später nochmal. Ja. Ich komme auch mit meinen Jungs zumindest mit dem einen vorbei. Ja, ist ja bei dir, aber diese Geschichte muss ja irgendwie erzählt. Komme auf jeden Fall mit meinen Jungs vorbei. Das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ja, und meine letzten Worte, das ist immer so ein bisschen... ich habe die ganze Zeit immer das im Kopf gehabt, so ja, mach dein Ding, ne, was wir schon ein paar Mal hatten und verfolg deinen Traum und so weiter und so fort. Aber du hast es nochmal auf eine andere Art und Weise dieses Thema hier auf die Landkarte gebracht. Dafür sind wir da auch nochmal mit einem ganz anderen Aspekt, uns zu zeigen, was man erreichen kann, wenn man einfach... Ja, seiner Nase folgt, sage ich jetzt mal. Und aber was du gegen Ende des unseres Gesprächs gesagt hast, nämlich ich bin da so reingerutscht, das ist nochmal so ein Punkt, auf dem ich jetzt eigentlich rumreiten will, weil es ist nämlich auch nicht so einfach, aber manchmal so wichtig zu sagen, okay, das passiert jetzt dann, lasse ich mich drauf ein und schau, was passiert. Also das sind ja ganz viele Punkte, das ist ja Angst, Mut, ganz verschiedene Punkte zu sagen, okay, ich überlasse jetzt erstmal, also ich gehe meinen Weg, aber ich überlasse jetzt irgendwie dem Schicksal, wenn man das so nennen möchte, den nächsten Schritt und lass mich einfach darauf ein und vertraue darauf, dass das gut wird. Weil erstens oft gute Sachen passieren, wenn sie einfach passieren, aber auf der anderen Seite ist es auch ein gewisses Vertrauen in einen selber, dass man aus der Situation das Beste rausholt. Und das merke ich auch persönlich immer mal wieder, dass wenn was passiert, was plötzlich ist, so, dass ich mich auf mich verlassen kann. Und ich bin kein sehr selbstbewusster Mensch. Ich bin auch hier offen, was solche Sachen angeht. Aber dass man sich doch auf sich selbst... Ich möchte auch den Podcast jetzt als Beispiel nehmen. Du kommst hierher, ich weiß nicht, was passiert. Ich freue mich auf dich oder auf andere Gäste oder Gästinnen, die hierher kommen. Aber bin auch manchmal vorher aufgeregt, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Aber, und das ist genau der Punkt, Steve und ich, und das möchte ich jetzt auch nochmal so sagen,
es funktioniert immer gut, weil wir uns irgendwie auf uns verlassen können, weil wir interessiert sind, wir sind neugierig, wir haben Bock auf die Geschichten, wir unterhalten uns, wir haben unsere Geschichten und es funktioniert immer irgendwie und deshalb bin ich da auch froh drauf. Aber nochmal drauf zurückzukommen, Leute, lasst euch auf die Sachen ein, die unvorhergesehen sind, verlasst euch auf euch selber, dass ihr das in den Situationen schon hinkriegt, weil in den Situationen funktioniert man meistens auch am besten und man hat einen Mehrwert für sich selber und man geht einen Schritt nach vorne und diese ganzen geplanten Sachen sind auch immer gut. Also ich bin ein Chaot, aber Planung ist auch immer gut. Aber die besten Sachen passieren eigentlich, wenn man sie nicht geplant hat, wenn man sich darauf einlässt und sich dann auch wieder weiterentwickelt und seinen Weg weitergehen kann. Wenn man auch in die Richtung geht, in die man grundsätzlich will. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen so Voraussetzung, aber trotzdem, man darf nicht alles zulassen und alles irgendwie, man darf nicht so schwimmen irgendwo und wir gucken jetzt mal allgemein, was passiert. Ich glaube, man muss schon eine Idee haben, wo man im Leben hin will. Und wenn man dann in diese Richtung geht, einfach den Mut auch zu haben, Dinge zuzulassen und sich auf sich selbst zu verlassen.
Ja, das ist meine. Das sehr gut gesagt.
Das hast du schön gesagt, ja.
Cowboy, 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 cow